I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Suspiria von Luca Guadagnino aus dem Jahr 2018. Wir schauen die DVD und Markus hat sich den Film ausgesucht. Hallo Markus.
Hallo.
Ja Markus, wir haben auch in der letzten Folge schon über Suspiria gesprochen. Jetzt schauen wir uns heute das Remake aus dem Jahr 2018 an. Ich nehme mal an, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum dir du diesen Film heute auch gewünscht hast.
Ja, ich hab's ja schon mal gesagt, ne, dass ich da gerne mal das Remake mit dem Original vergleiche, beziehungsweise Original und Remake vergleichen möchte. Und die beiden bieten sich da, finde ich, tatsächlich an. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal auch schon gesagt habe, weil die sich natürlich extrem unterscheiden. Mhm, ja. An sehr vielen Stellen. Also im Prinzip, wenn man es jetzt mal ganz runterbrechen will, sind die Sachen, die bei beiden Filmen gleich sind, Amerikanerin in einem Tanzkollektiv in Deutschland, das eigentlich ein Hexenzirkel ist. Also ziemlich alles andere ist anders.
Das stimmt, richtig. Ne? Wir haben ja, glaube ich, bei der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen, ne? Was sozusagen so jetzt anders wird. Aber wir haben uns natürlich heute vorgenommen, auch da nochmal genauer hinzuschauen. Was uns denn jetzt hier gerade bei dieser Verfilmung noch auffällt und was man da anders gemacht hat.
Ja. Ja, was ich ganz interessant finde, du hast ja auch schon bei der letzten Folge gesagt, dass du das Original ein bisschen besser findest wie den hier. Finde ich insofern interessant, weil so wie ich uns kenne, hätte ich eigentlich fast schon erwartet, Stift gleich aus der Hand, hätte ich fast erwartet, dass du den hier besser findest, muss ich gestehen. Mhm. Weil du ja meistens immer die Remakes oder die sind, die besser findest als das Original. Mhm. Aber finde ich ja ganz interessant, dass diesmal wir tatsächlich beide dieselbe Meinung haben.
Ja, ich habe auch eine Vermutung, wo es vielleicht mit dran liegen könnte. Aber das können wir, glaube ich, dann auch während des Films mit einfließen lassen.
Ja. Dann würde ich sagen, wenn du nichts weiter zur Vorsprache hast.
Nö, wir können gerne starten.
Ja, also wir schauen die DVD auf Deutsch mit einer Laufzeit von 2 Stunden 26 Minuten und 5 Sekunden und sind jetzt aktuell bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Zählen wieder runter von 3 und bei Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Und wir sehen das erste Logo bereits. Das sind das Amazon Studios, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Und es sieht halt.
Da muss man sich erst dran gewöhnen, ne?
Ja. Also, ich hatte halt so, ich war etwas erstaunt, dass dann Amazon auftauchte bei dem Logo. Mhm. Weil es, ja, auch jetzt hier dieses Period-Media, ne? Sieht ja auch irgendwie so alt aus.
Ja, keine Ahnung. So, und jetzt haben wir schon 6 Akte und ein Epilog im geteilten Berlin spielend.
Mhm. Also, und, das würde ich sagen, gefällt mir erstmal ziemlich gut, hier dieses Umfeld. Vor allem, weil wir ja auch in den 70er Jahren jetzt sind.
Mhm. Wobei ich sagen muss, dass diese Bildästhetik, die jetzt in der Titelkarte kurz war, oder in der Karte am Anfang kurz war, hatte eher was von 20er Jahren. So, und jetzt haben wir ja gleich diese Einführung hier, ne? In Deutschland 1977. Mhm. Und wir sehen Pat, die hier flieht.
Genau.
Also wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Also wissen wir halt, weil wir den Film schon gesehen haben, dass sie hier flieht. Zu Dr. Klemperer.
Genau. Und da sind wir eigentlich auch schon so bei einer großen Änderung, die wir vielleicht auch hier, wo wir gleich mit dem Doktor sprechen. Ja, dass er hier eine viel größere Rolle hat, ne?
Dass er überhaupt eine richtige Rolle hat, ne? Also ich weiß gar nicht mal, ob das.
Ja.
Ist das im Original übrigens überhaupt Dr. Klemperer? Also ich weiß gar nicht, ob die Rolle überhaupt einen Namen hat. Nee. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ne? Das ist tatsächlich eine der Hauptfiguren. Während es im Originalfilm ja eigentlich nur eine kurze Rolle für eine Szene war, die so ein bisschen Exposition gibt.
Ja.
Und hier ist das ja so ein bisschen, könnte man ja fast sagen, der Antagonist des Hexenzirkels. Wenn auch unglücklich. Und hier schon mal so die erste Frage an dich beim Sehen. Hast du erkannt, wer diese Rolle spielt?
Nein, habe ich natürlich nicht. Aber es ist gut, dass du fragst, weil das ist natürlich schon eine Besonderheit dieses Films, dass Tilda Swinton hier doch einige Rollen spielt, unter anderem auch den Dr. Joseph Klemperer.
Genau.
Und ich habe das nicht erkannt, so auf Anhieb.
Ja, die haben sogar noch ein bisschen, also er ist, die Rolle ist ja tatsächlich als Lutz Ebersdorf gecredited. Und die haben sogar überlegt noch, ob sie das noch sogar weiterziehen und als es dann ins Marketing ging und an die Werbetouren und so, die Meldung verbreiten, dass der Schauspieler inzwischen gestorben sei, als Erklärung, warum der nicht bei den ganzen Presse- und Promotouren dabei ist.
Okay. Ja.
Aber das schienen sie dann doch eine Spur drüber zu finden.
Ja, ich würde aber erstmal auch als das natürlich als große Leistung auch benennen, wenn also mir zumindest ist das nicht aufgefallen ist, hier diese Doppelbesetzung, also diese Mehrfachbesetzung.
Ja, also insgesamt spielt sie ja drei Rollen in dem Film.
Genau, ja.
Ja, aber ist natürlich auch insofern interessant, generell so von Tilda Swintons Rolle in der Popkultur, weil sie ja auch so generell, ich sag mal, von den großen Stars, gut, kann man jetzt überstreiten, ob sie das ist oder ob sie dann doch eher so ein Indie-Star ist, Indie-Arthouse-Star, aber es finde ich so, ja, mit die prominenteste Person, der man wirklich so ein bisschen Androgynität im Auftreten ansieht, ne? Was eben hier jetzt sogar den Spitzenpunkt hat, dass sie eben eine männliche Rolle spielt.
Und dann noch der Altersunterschied dazu, weil der Doktor ist ja auch eine sehr alte Figur, ne?
Ja gut, das ist natürlich auch durchaus eine Hilfe, dann diese Doppelrolle zu kaschieren.
Natürlich, ja.
Aber natürlich hat das Alter sicherlich noch eine andere Rolle. Das spielt natürlich dann auch später in diese Themen rein, die der Film, sagen wir mal, anreißt, ohne ihn jetzt. Ja, wir haben ja also diese ganze Rollezeit, in der Pat hier vollkommen verwirrt, möchte man jetzt einfach mal sagen, hier bei Dr. Klemperer ist und nicht so wirklich sagen kann, weil man nicht so wirklich schlau wird aus ihr und man sie beim ersten Schauen und jemand, der vielleicht auch nicht weiß, um was es im Film geht, sie ja erstmal als durchaus zu Recht bei einem Psychologen interpretieren würde. Du hast dir den nach dem Original angeguckt, oder?
Sie hat jetzt dieses Raunen und sieht die Bilder, ne? An der muss sie umdrehen.
Ja, wir haben hier also diese Szene, in der die beiden hier miteinander reden, ohne wirklich miteinander zu kommunizieren, könnte man fast sagen, beziehungsweise Pat ist ja diejenige, die im Wesentlichen redet. Ich weiß gar nicht, ob Klemperer überhaupt schon einen richtigen Redeanteil hatte.
Und sie geht.
So, da haben wir ja auch schon mal eine sehr drastische Darstellung. Also nicht Darstellung, sondern Erzählung.
Und jetzt wartet auch schon der nächste Patient.
Ja.
Wir blicken jetzt hier auf diesen Acker und haben jetzt hier diesen
und Spruch dann eingerahmt. Sind wir jetzt bei der ersten
und dann sind wir jetzt
beim ersten Rückblick sozusagen und jetzt beginnen ja auch die Credits.
Genau, ja.
Und das ist ja auch schon eine große Änderung im Vergleich zum Originalfilm, dass wir was zur Hintergrundgeschichte von Susie erfahren. Mhm. Mhm. Das haben wir ja so gar nicht im Originalfilm. Also, da wird, glaube ich, nur mal die Mutter erwähnt oder so, aber das Neue Testament.
Und hier wieder so ein Bibelspruch, ne? Oder lobe den Herrn oder.
Ja. Ja, also das scheint ja offen. Also sie hat ja später auch noch da von der Methodistenkirche da diese Serviette oder was das ist. Und wenn man sich mal ganz ehrlich ansieht, wenn ich jetzt da hinten nicht den Traktor sehen würde, dann könnte das auch 1877 sein, anstatt 1977, oder?
Ja, ja. Also wo wir jetzt auch über diese Zeit ja schon sprechen, also was du ja auch vorhin gesagt hattest, dass ich ja auch letztes Mal schon verraten habe, dass ich diese Verfilmung schwächer finde als die erste. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass wir letztes Mal ja auch diese rekonstruierte und neu abgetastete Blu-ray-Version hatten. Und die einfach so in der Brillanz war. Und wir gucken ja jetzt die DVD von der Verfilmung von 2018. Und ich weiß nicht, ob es auch mit daran liegt, dass es halt im Prinzip nur die DVD ist, aber vielleicht auch daran, wie es gedreht wurde, dass es fast irgendwie älter wirkt. Also nicht in dem Look in dem Sinne, sondern dass der Film älter wirkt, diese Verfilmung. Und vielleicht ist das auch das, was mich da auch bei dieser nicht ganz warm werden lässt im Vergleich zu der Vorlage.
Ah ja, da steht es auch nochmal, genau, das Original. Ja. Ja, also was tatsächlich eine Sache ist, die eine bewusste künstlerische Entscheidung ist, ist das Thema Farbe. Da ist man ganz bewusst in eine ja komplett andere Richtung gegangen. Das ist ja jetzt schon fast entsättigt. Eine farbenfrohe Szene für den Film. Ne?
Ja, genau. Aber trotzdem entsättigt. Ne? Also nicht dieses Knallige, wie wir das auch mit diesem speziellen Farbfilmsystem hatten.
Genau. Und das hat man eben auch deswegen gemacht, um diese Situation, ne, deutscher Herbst, und das wird ja dann Winter auch, um das auch mit zu berücksichtigen. Also es, und wir sind ja auch dann noch im geteilten Berlin. Also es sollte quasi so eine graue Atmosphäre auch werden. Und das finde ich ganz stark tatsächlich, dass diese Titelkarte ja fast gar nicht sichtbar ist, sondern dass das ja nur dieses Schild da hinten in der U-Bahn ist, genau, dass das ja quasi die Station ist. Ja. Also da muss ich schon sagen, das ist
Wobei es eigentlich Pankstraße oder wie hieß sie?
Habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
Da stand da, genau. Hier haben wir diesen Brief von der Mennonitenkirche.
Genau.
Da ist Geld drin, D-Mark, ne?
Also ja, die alten Mark, aber da war auch noch ein Dollar drin.
Genau, hier Pankstraße steht da.
Pankstraße, ja.
Genau, stimmt, da ist ein Dollar. Und auch diese alten Scheine, ja.
Und wir haben schon auch die grünen Polizisten, die jetzt auf die Punks losgehen.
Genau, ja. Ja. Und natürlich ist auch auffällig, dass dieser Film, wo wir da eben auch sogar eine Ansagerin noch gesehen haben am an dem Bahnsteig, dass dieser Film jetzt hier schön die Mauer auch.
Genau.
Ja, ich finde viel, ich sag mal, passender und angenehmer geschnitten ist. Also das, was, sag ich mal, bei dem bei der alten Verfilmung ja noch, was ich so, wie ich glaube, ich habe es holprig oder so genannt. Das haben wir hier halt nicht.
Ja. Genau, die Tanzakademie, die ja scheinbar direkt an der Mauer liegt.
Ja, genau. Also wenn man austritt, ne, tritt man direkt
an der Mauer. Genau, sieht man genau die Mauer.
Ja. Ja, aber wir haben es auch ein bisschen ähnlich, ne? Also Susi kommt an mit im Regen, ne?
Ja, aber diesmal rennt ihr niemand entgegen. Nee, genau. Aber ist natürlich auch was, nochmal was ganz anderes, ne? Das ist natürlich nicht mehr das Walfischhaus in Freiburg, sondern das ist ja eher so ein modernistischer Bau. Hier haben wir so einen schönen, schönen Zoom gehabt. Ja. Das ist halt ein ganz anderes Gebäude auch, ne? Das hat ja eine ganz andere Atmosphäre, auch viel kälter auch als dieses verspielt verschnörkelte mit den Samtwänden. Also da hat man sich ja gleich zu Hause gefühlt, während man, also in Anführungszeichen, aber das hatte was Heimeliges, während das hier, das wirkt ja fast wie eine Bahnhofsvorhalle, der Eingang da.
Genau, auch. Ja. So, und auch hier, das ist, glaube ich, schon so Trainingsraum oder nicht wirklich Umkleide oder so. Aber wenn wir uns daran erinnern, wie wir dann sozusagen alle Schülerinnen kennengelernt haben in dem ersten Film, ne, da war richtig alles gewuselt und eng und so.
Ja gut, das ist natürlich auch ein Unterschied, ne? Susie war ja im Original, war ja eh schon angenommen. Und hier, das ist ja ein Vortanzen, was sie jetzt noch hatten, Casting quasi. Aber es ist auch generell, ich glaube auch, das ist auch ja ein bisschen was anderes. Also im Original war das ja wirklich eine Akademie. Und das hier, das scheint mir ja keine, das ist ja keine Ausbildungsstätte in dem Sinn. Das ist ja ein richtiges Ensemble schon.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Ne, das ist ja auch was anderes. Nochmal.
Und habe ich das richtig verstanden, dass in der alten Verfilmung das mehr Ballett war und wir hier mehr Tanz haben? Also kann man das so unterscheiden?
Ja, also das Original war eine richtige Ballettschule. Okay, das stimmt schon. Und das hier ist ja eher so Tanz klassischer Ausdruckstanz, sowas in der Richtung. Ja. Also im Prinzip das, was so als Gegenbewegung zum Ballett entstanden ist quasi.
Genau, aber ich glaube auch hier haben wir im Prinzip so zwei Tanzsäle, wenn man so will, so einen kleineren und später sehen wir ja auch noch diesen großen. Und das hatten wir ja in dem ersten Film auch.
Und hier haben wir ja, glaube ich, noch...
Hat sehr viel Spiegel, ne, an der Wand.
Ja. Ja, ist ja, der ist ja dazu da, dass man auch seine Bewegungen selbst mitverfolgen kann und so. Das haben ja diese... Ich weiß gar nicht, hatte das der Original nicht auch? Also es gibt auf jeden Fall auch in Ballettschulen solche Spiegel.
Ja, stimmt. Sieht man ja auch immer wieder. Wir hatten ja Spiegel sehr viel als Thema auch da in dem ersten Film.
Ja, stimmt. Ja. Und jetzt kommen wir gleich zum Vortanzen, das eben... wollte ich gerade sagen, ganz anders ist wie im Originalfilm, aber im Originalfilm gibt es dieses Vortanzen ja in dem Sinne gar nicht, haben wir ja gerade gesagt.
Die haben sogar jetzt das Licht gedimmt und so eine Art Spot angemacht, ne, dass sie da schön genau, auf dass der Bühne, also im Fokus steht.
Und auch schön,
eine
wir
Bewegung
sehen nur
und Schnitt, ne?
Genau, und, auch interessant.
Zum Beispiel, so ein Schnitt, den hätten wir im ersten Film so nicht gesehen, also mit der Präzision, sage ich mal. Das ist natürlich hier wenn man so will, präziser oder,
Ja gut, es ist jetzt natürlich die Frage, ob das im Original tatsächlich dieser Situation um das Material geschuldet ist.
Genau.
Dass man halt,
das kann
dass
ich mir
man halt
vorstellen,
entsprechend eher längere Einstellungen und wenig Schnitte genommen hat, weil man das besser, weil man da weniger Material verbraucht.
Ja genau, deswegen, umgehe ich es auch, irgendwie zu sagen, der Schnitt ist hier besser, weil ich glaube, besser ist nicht wirklich treffend. Es hat halt in der alten Verfilmung weniger eine Rolle gespielt oder stand halt nicht im Vordergrund, ne? Aber auch hier.
Oder war eben Ding unterlegen, die halt war halt nicht künstlerischen Zwängen unterlegen, sagen wir es mal so.
Ja.
Wenn es mit dem Material zusammenhängt.
Genau, also vielleicht kann man grob sagen, also wir sind ja hier quasi in der Live-Analyse, wenn man so will. Aber bevor ich das sozusagen vergesse, im direkten Vergleich ist vielleicht in dem ersten Film mehr das Bild im Fokus und hier ist quasi eher klassisch so der Schnitt und das Arrangement im Fokus, während ich jetzt hier bei dieser Verfilmung die Bilder eigentlich jetzt nicht so stark finde, ne, weil halt im ersten Film die Bilder so auch allein durch den Film mit den Farben so brillant gewesen ist.
Also zu den Bildern kann ich tatsächlich etwas zu sagen. Da gibt es nämlich, da gab es nämlich auch einen Rechtsstreit um diesen Film.
Den jetzt von 2018?
War das 18? Ja, 18, ja. Und zwar hat die Fotografin Anna Mendieta oder das Anna Mendieta Estate, so viel mehr, hat Amazon Studios verklagt, weil im Trailer damals Bilder auftauchten, die sehr an Fotografien von Anna Mendieta erinnert haben. Also unter anderem auch ein paar Hände, das mit Seil zusammengebunden war, das sehr an die Fotografie Rape Scene von 1973 erinnert hat. Oder auch noch eine andere mit einem blutigen Körper. Und ja, auf jeden Fall, da gab es eben mehrere Szenen oder mehrere Bilder in dem Trailer, die sehr stark an diese Künstlerin oder an diese Fotografin erinnert haben, so dass sie gesagt haben, da klagen wir gegen. Und offensichtlich hat man sich dann außergerichtlich geeinigt. Die wurden dann offensichtlich entfernt aus dem, also der Trailer wurde zurückgezogen und die sieht man auch nicht mehr im Film. Also haben sie offensichtlich da was weggeschnitten. Wäre natürlich dann, ne, ich weiß natürlich nicht, ob das die spannendsten Bilder hätten sein sollen. Das ist auch ein interessantes Ding jetzt, ne? Dieser Schwenk und dann dieser Spiegel. Zoom.
Ja.
Genau, mit dem Spiegel.
Hatten wir ja im Prinzip auch mit der Wasserpfütze im ersten Film, ne? So eine irre Leitung, ne? Irreführung.
Ja, nee, ich meine eher so im Sinne von, da denkt man jetzt, ha, wer beobachtet sie da? Und dann sieht man halt im Spiegel Tilda Swinton. Jetzt haben wir auch wieder ein Taxi im Regen, ne? Aber das ist natürlich ein bisschen anders wie das Original. Aber was wollte ich jetzt sagen? Genau, und man hat eben dann tatsächlich diese ganzen Bilder, die an diese Fotografien erinnert haben, rausgeschnitten. Offensichtlich aus Angst, dass man da verlieren würde, einen Rechtsstreit. Ja, wir sehen ja, ne, das wird die Kompanie genannt. Da haben wir auch wieder einen Spiegel,
ja,
ne?
Stimmt, ja. Ja.
Ja, generell hat der Film natürlich, wir haben ja kurz beim Original darüber gesprochen, dass der Film ja so eine Pseudo, was wäre, wenn Faschismus nach dem Krieg in Deutschland weiterregiert hätte, Welt nimmt. Der Film baut natürlich viel mehr auf bestimmten Vorbildern und Ereignissen. Also ich meine, logischerweise baut er auf Vorbilder, das ist ein Remake von einem Film, der 40 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt. Ja. Ne, aber er baut ja auch diese ganzen, die ganzen historischen Ereignisse um den deutschen Herbst, spielt, lässt er ja mit einfließen, lässt diese Stimmung mit einfließen, dann erinnert mich dieser Film auch an einen anderen Film, ja, da haben wir gerade die Bombe, an einen anderen Film, nämlich Possession. Das ist auch ein Horrorfilm, der im geteilten Berlin spielt, der auch im geteilten Berlin sogar gedreht wurde.
Ja, sie sprechen jetzt auch gerade über die RAF, ne? Sie erklärt ihr das ja alles, ne? Damit Susi auch weiß, worum es geht.
Ja. Und was natürlich auch noch ein Thema ist, ist diese Situation speziell West-Berlin. Das war ja auch noch mal in dieser Zeit ein ganz spezieller Ort. Ne? Ah, also natürlich durch die Mauer eingekreist. Die Insel, so Tränenpaläste im zweiten Akt. Diese Insel quasi innerhalb der DDR. Und gleichzeitig natürlich auch ein Ort, an dem sehr viel passiert ist auch. Ne? Da haben ja viele Prominente gelebt in der Zeit. Ne? Und haben da Musik gemacht, Filme gemacht. Bücher geschrieben, also das war ja auch durchaus eine kleine Künstlerkolonie, möchte man fast sagen. Also das spielt ja alles auch, kommt ja alles auch ein Stück weit in diesem Film vor, wenn Susi gerade dahin geht. So, jetzt haben wir diese Abstimmung.
Ja.
Auch schön, wie da dieses Schlagzeug im Hintergrund ist.
Ja.
Das auch so ein bisschen vom Takt her, finde ich, auch so ein bisschen was laufen könnte während der Tanzübungen, ne?
Ja.
Man hat das Gefühl, auch hier sind mehr Lehrkräfte. Als im Original.
Stimmt. Und im Original hatten wir ja auch dann diese beiden Küchenfrauen, die so ja eigentlich total abgeschieden immer gearbeitet haben und eher so im Hintergrund waren, ne?
Ja, wo man ja gar nicht wusste, ob die überhaupt Deutsch gesprochen haben.
Ja stimmt.
Ja. Ich glaube, die haben, glaube ich, ja, und hier haben wir jetzt, also ich meine, das sind ja mindestens 6-7 Leute, die da sind. 7-8 Leute. Ne? Also das ist schon mal ganz schön deutlich größer.
Genau, wir haben jetzt das Radio eingeschaltet.
Genau, und jetzt geht's um, was war das jetzt? Das ist wahrscheinlich, glaube ich, die Entführung der Landshut gewesen, ne?
Ach so, das kann sein, dass das ja, ja.
Irgendwas mit Geiselnehmern.
Genau. Und sag mal, haben wir eigentlich eine Plansequenz? Ich habe irgendwie jetzt gar nicht richtig aufgepasst. Aber ich glaube, wir
also
haben
ja so eine sehr lange. Also es könnte eine, also entweder ist es eine oder es ist so eine Pseudo-Plansequenz.
Ja, genau.
Aber es soll zumindest eine sein. Aber das ist natürlich bei dem Thema des Films auch insofern interessant, weil man natürlich immer sich fragt, ist das jetzt irgendwie eine, ist das jetzt vielleicht der Spirit von Helena Marcos, die da rumfliegt? Beziehungsweise wir wissen ja später, dass Helena Marcos ja auch eine etwas andere Rolle in dem Film hat als im Originalfilm. Sie ist ja eben nicht die Mutter Suspiriorum. Das ist relativ lange jetzt auch dieser Kamerafahrt, ne?
Ja, stimmt, ja. Und das ist, ich nehme an, das ist ja Steadicam, ne? Jo. Weil wir ja auch in der Küche irgendwie angefangen haben und wir auch so ein ganz bisschen dieses Tanzen, sag ich mal, sehen. Die Kamera läuft ja immer so ein bisschen rauf und runter und fährt jetzt hier auf dieses
die Marcus Dance Company
Plakat zu, genau. So, jetzt in haben wir den Schnitt auf den Dr. Klemperer.
Ja. Ja, da haben wir Solidarität mit dem palästinensischen Aufstand.
Genau, ja. Ein paar Banner, die da hängen.
Zur guten Laune ist auch ein schöner Name für eine Kneipe.
Und daneben auch eine Bäckerei, Konditorei und ein Kiosk. Das andere konnte ich gerade gar nicht lesen.
Ja, und das sieht auch sehr bedrückend aus. Auch hier die Berliner S-Bahn mit den schönen Holzstühlen, Holzbänken.
Genau. Und
jetzt hören wir, jetzt geht's in die DDR. Liegen, ja? Am Grenzübergang, der auch sehr monochrom gestaltet ist an vielen Stellen.
Ja, also so wie die Geschichte angelegt haben, hier passt natürlich die Optik, ne? Das
Klar.
Ist natürlich richtig.
Ne? Ja, die Optik passt super zu geteiltes Berlin.
Ja.
Das muss man schon sagen. Ja. Klar, das wäre jetzt farbenfroh, würde das wahrscheinlich gar nicht so passen.
Nee.
Ich sage ja auch nicht, dass das grundsätzlich schlechter ist, um Gottes Willen.
Nee, es ist so, halt, genau, so meinte ich das auch nicht. Ne?
Es ist für mich.
Man kann, glaube ich, schon auch sagen, dass das eigentlich sehr unterschiedliche oder eigenständige Filme sind. Ne? Also so würde ich sie, glaube ich, auch.
Ist natürlich auch schön. DDR, zack, nur noch Trabis.
Ja, genau, ja. Ja, und es ist ganz cool, wenn man sich so fragt, wo geht er denn eigentlich hin, ne?
Ja, du weißt, dadurch, dass du nicht das Original, also doch, es hilft dir in diesem Film gar nicht so sehr, das Original zu kennen.
So gut gesagt, sagen. Ja.
Aber ich sag mal so, das ist ja eigentlich das, was man von einem Remake erwarten, oder was ein Remake eigentlich sein sollte, ne? Diesen Stoff nehmen und wirklich etwas Neues daraus schaffen und auch neue Perspektiven dazu eröffnen. Weil etwas, was der Film tatsächlich deutlich anders macht als das Original, ist nämlich auch weibliche Perspektiven zu erkunden. Und die Frauenfiguren sind ja doch deutlich stärker, finde ich, als im Originalfilm. Oder wie empfindest du das?
Doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Also ich meine, Susi ist im Original, es war die Protagonistin, aber ich meine, die stolpert auch im Wesentlichen so ein bisschen durch die Handlung, ne? Bis auf die eine Sache mit der Iris. Und dass sie halt Helena Marcos absticht am Ende. Aber ansonsten ist die ja relativ passiv im Verlauf des Films. Und die beiden Lehrerinnen, die sind jetzt auch, die sind halt so ein bisschen Good Cop, Bad Cop, ne? Aber mehr auch nicht. Und die anderen Mitschülerinnen, ja, da haben wir die eine, wer war es, Sarah, die selber Nachforschungen angestellt hat und der Rest. Mhm. Ne? Also da finde ich, die haben die Frauenfiguren sind hier ein bisschen besser ausgearbeitet. Gut, der Film geht natürlich auch nochmal eine Dreiviertelstunde länger. Mhm. Aber auch die Frauenfiguren, die wir haben, finde ich, haben auch ein bisschen mehr Nuancen.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Und wir haben natürlich auch speziell weibliche Perspektiven auch, ne, sowas. Also Mutterschaft ist ja in dem Film ein ganz anderes Thema wie im Originalfilm. Also da ist ja eigentlich nur, ja, das sind diese drei Mütter, bla bla bla, aber hier wird ja sogar, ne, Mutter Marcos wird ja exakt so genannt. Hm. Und Susis Mutter ist ja ein ganz anderes, ist ja auch ein Thema in diesem Film überhaupt. Mhm. Und auch interessant ist ja auch, dass die männliche Hauptfigur, die einzige männliche Figur, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber eigentlich ist es die einzige männliche Figur, ne?
Die Polizisten haben wir, glaube ich, später noch, oder? Aber das ist
also, so. Ja, relevant, das, ja. Also, ich meine, die einzige männliche Figur, die wirklich in der Handlung relevant ist, sagen wir es mal so. Das ist ja insofern. Obwohl, die Polizisten sind eigentlich, kann man damit zuzählen. Das sind nämlich alles drei, oder alle, ja, drei rationale Männer der Wissenschaft im Fall noch beim.
Ja.
Ne? Aber die kommen mit ihren Methoden, kommen sie nicht diesem übernatürlichen Zirkel der weiblichen Hexenkraft entgegen.
Mhm. Okay, ja.
Oder kommen nicht dagegen an. Das finde ich ist ganz interessant, tatsächlich.
Ja. Wir sind jetzt in diesem großen Tanzsaal, ne?
Mhm.
Und Susi stellt sich jetzt quasi vor, vor dem Rest.
Ja. Ist die Frage, ob das eine vielleicht, ob das hier der Trainingssaal ist und das andere für, also der Trainingssaal für das Ensemble und das andere so ein Trainingssaal für so Einzeltraining, ne?
Ja.
Das wird ja auch erklären, warum man dann, warum da die ganzen Spiegel sind, dass man sich halt selbst beobachten kann, die Bewegungen etc. pp.
Ja.
Ja. Ja. So, jetzt haben wir das schöne Tonbandgerät, was hier abspielt mit der Musik.
Genau, also wir haben keinen Daniel mehr, der hier Klavier spielt.
Ja. Ja, einen Mann haben wir gar nicht mehr hier drin, ne? Wir haben auch keinen kleinen Jungen, der hier rumläuft.
Stimmt. Ja.
Und auch generell spielt das Tanzen hier in dem Film eine größere Rolle als im Original, ne? Also da wurde ja nicht wirklich was erklärt beim Tanzen, oder? Also wir haben ja nur ganz am Anfang diese eine Szene gehabt und dann haben wir die Szene, wo sie umkippt.
Ja.
Und dann haben wir ja, glaube ich, gar keine Szene mehr, wo es damit was zu tun hat, oder?
Nee, stimmt. Ich glaube nicht. Nee, hast recht.
Also das ist schon, also auch nochmal.
Hier, dieser Film, der eskaliert ja quasi auch in so einer, ja, das ist, kann man schon nicht mehr Tanzen nennen, ne? Aber,
Ja, also das Tanzen ist hier integraler, während im Originalfilm, das könnte auch ein Internat sein, wo sie halt während einer Sportstunde, oder es könnte auch eine Sportakademie sein, wo sie ne, irgendwelchen Sport trainiert, wo sie dann da so umkippt. Mhm. Ne, aber hier, das können wir nicht so leicht austauschen. Auch ein schöner Satz.
Ist auch irgendwie schon so ein bisschen, so, weiß nicht, zynisch oder so, ne? Also dieses...
Ja, natürlich ist das zynisch. Das ist zynisch wie sonst was. Vor allen Dingen in dem Wissen ja, dass die sie ermordet haben wahrscheinlich schon zu dem Zeitpunkt. Aber, äh... Was auch noch ein Unterschied ist, fällt mir jetzt gerade auf bei den Filmen, sind die Rollen von Tanner und Blank. Hm. Oder Blank.
Ja.
Ne? Aber also hier ist ja eher Frau Tanner die nettere von den beiden, während Tilda Swintons Rolle ja eher die harte ist. Und im Originalfilm war ja Miss Tanner, haben wir ja den Witz gemacht mit der KZ-Aufseherin.
Stimmt. Aber sehe ich das richtig, dass wir jetzt erst so nach einer halben Stunde so den ersten, sag ich mal, komischen oder unangenehmen, ja doch, wobei der Anfang, der Act One war ja schon mit Psychiater, das war ja schon seltsam, aber dann war ja lange nichts, ne? Also
ja, also ich sag mal so, wir sehen jetzt gleich das erste Mal etwas wirklich Übernatürliches, wobei ich bin mir nicht...
Genau, ja, stimmt. Ja, das meinte ich, ja.
Genau. Mhm. Während wir das natürlich, der Mord im Originalfilm ein bisschen früher passiert, mit der Krallenhand und so, ja. Das ist richtig.
So, Susi sagt jetzt, sie kann die Rolle auch tanzen?
Ja. Ja. Das ist auch schön, ne? Ich habe es erstmal als Aufnahme gesehen. Ich habe es auch als Aufnahme gesehen.
Aber sie soll es alleine vorführen, ne? Um die anderen nicht zu gefährden. Ich weiß nicht, also ich kenne mich mit Tanzsport nicht aus. Aber für mich macht das jetzt so die Wirkung, ne? Dass das schon alles, also zumindest so wie die Lehrerinnen das so aussprechen, dass da irgendwas nicht so ganz...
Es ist doppeldeutig angelegt.
Ja, genau, das meine ich, ja.
Ja, Dakota Johnson selber hat übrigens wohl 2 Jahre Balletttraining gemacht für den Film auch.
So, Frau Marx ist das, die Musik abspielt, ne?
Ja. Ja, und jetzt haben wir ja gleich auch eine Szene, in der wir ja so ein bisschen Foreshadowing haben, dass das ein bisschen anders ist wie im Originalfilm, das Ende. Also, komme ich gleich nochmal zu, wenn es dann so richtig losgeht.
Das ist eine tolle Einstellung hier von oben.
Ja. Hatten wir ja auch im Originalfilm einmal. Ja. Da
hatten wir diese ganz hohe, ne? Diese
wirklich, genau, wo er den Blindenstock sucht.
Ja. Jetzt haben wir dieses Leuchten auf den...
Ja, was hat, schon fast so wie...
Stigmata, ne? Auch unten, glaube
ich. Genau, genau, wie Stigmata aussieht. Genau. Was ja durchaus auch passt, weil sie ist ja in Anführungsstrichen dann die Auserwählte für Helena Marco, für die Mutter. Auch schön, das Schmiedeeisen an der Gitter, das hat so ein bisschen was von einem Notenschlüssel und einem Notenblatt, ne?
Ja, bei ihr passiert auch irgendwas. Also, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber die mit der Brille.
Ja.
Das war auch hier schon wieder so ein bisschen seltsam, ne? Also irgendwie.
Ja, ein bisschen beunruhigend. Und jetzt haben wir hier. Im Prinzip passiert so ein bisschen mit ihr das, was mit Susi passiert ist, nachdem sie da gemarkert wurde von diesem Leuchten, von dieser Spiegelung, weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen parallelisiert das.
Jetzt wird Olga gerufen, sie verliert ihre Tasche und sie verliert ihren Mantel.
Genau, kommt zu mir.
Und sie ist auch geblendet.
Und hinter ihr geht die Tür zu.
Ja. Und sie spricht auch mit der Stimme, sag ich mal, also die da sie gerufen hat.
Ja, interessant, sie kriegt den... Ist die Frage, weiß sie jetzt schon, was mit ihr passieren wird? Also so ungefähr... Huh. Ja.
Also das ist zum Beispiel gut, dass hier Musik und Bild parallel geschnitten sind.
Ja.
Ne? Und so.
Also beide hart. Bilder vor allem.
Ja.
Ja. So, jetzt sehen wir diese Mordszene, die bisschen anders funktioniert wie die Original-Mordszene, die aber auch das sieht auch schon furchtbar aus, ne?
Ja.
Die aber fast noch schlimmer aussieht wie im Original. Also schmerzhafter. Also der Tod ist auf jeden Fall deutlich in die Länge gezogen.
Ja.
Und das ist jetzt natürlich eine Frage, ne? Dadurch ist das nur so geschnitten? Oder ist das schon ein erster Hinweis darauf, dass mit Susie doch ein bisschen was anderes nicht stimmt? Ja, beziehungsweise sie doch ein bisschen mächtiger ist, als man aus dem Originalfilm kommend glauben möchte.
Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, also ich bin mir nicht mal sicher, ob das überhaupt parallel passiert. Das kann ja auch sein, dass es zeitlich gar nicht gleichzeitig ist, ne?
Aha.
Aber so richtig schlau werde ich daraus nicht.
Ja, wobei, das ist ja schon so ein bisschen. Ja, das sieht auch furchtbar aus. Wobei das schon so ein bisschen, wir hatten ja gerade schon von den Stigmata gesprochen. Das hat ja jetzt auch so ein bisschen was von wegen Jesus in die, ne, Jesus begeht ein Wunder und wird daraufhin erkannt als, ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? So in die Richtung geht das ja auch so ein bisschen, wenn es parallel passiert. Jetzt haben wir verpasst die Szene, dass sie auch noch ihre Blasenkontrolle verliert, wobei das ihr geringstes Problem jetzt noch ist. Und man sieht, die sind schon beeindruckt. Aber vielleicht nicht vom Tanzen.
Ja. Also man kann sich jetzt ja überlegen, ob das, was Olga passiert, durch Susi ausgelöst wird, wie auch immer. Oder, aber, ja. Also.
Das Ende suggeriert es mir schon,
wenn ja, ich bin. Aber irgendwie so richtig packen oder überzeugen tut mich das nicht. Also. Also ich bin, sag ich mal, wenn ich das jetzt sehe, ich bin da weder beeindruckt, begeistert, noch irgendwie, ich merke so richtig auch, dass ich nicht so richtig weiß, ja, wie ich das finden soll. Also ohne, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich find's total doof oder so, es ist irgendwie so, ja.
Ja. Ist auf jeden Fall sehr unangenehm, wenn man das jetzt das so anschaut, wie sie
klar,
da liegt.
Natürlich. Also, das ist klar.
Ne? Das ist natürlich auch so ein interessanter Satz in dem Zusammenhang. Mhm. Du bist nicht die erste Tänzerin, die den Raum verlassen hat.
Und auch diese Geste gerade. Ne, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie hätte irgendwie kurz irgendwie so eine Art Gebet oder irgendwie so ein, ne, irgendwas mit ihr gemacht, ne, als sie so nach oben geguckt hat.
Ja, vielleicht ja zur großen Mutter.
Ja, genau.
So, jetzt geht das Getuschel los.
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen wie, ja, da kommt die Neue und sie ist jetzt so eine Art Auserwählte irgendwie, ne?
Ja.
Wunderkind.
Tanzt mal hier gleich alles
genau,
weg.
Genau, die
hier.
Hauptrolle, genau, ja. Ich meine, der Ausblick aus ihrem Zimmer ist natürlich auch legendär, ne? Ja. Die hat ja auch, glaube ich, auf den Todesstreifen geguckt oder die Mauer.
Ja, müsste eigentlich, ja.
Das sah zumindest so aus wie Grenzanlage.
Ja. So, jetzt kommt die Dopingprobe.
Ja. Auch hier haben wir irgendwie Wäsche vorm Fenster hängen gehabt, ne?
Ja.
Also auch wenn sie jetzt hier keine Rolle spielt.
Jetzt haben wir diesen Rückblick. Und da haben wir ja auch schon, ne, dass Susie schon als Kind irgendetwas Richtung Berlin gezogen hat. Und mag man ja am Anfang noch denken, dass es sich dafür einfach interessiert hat als Kind schon, aber auch da ist ja dann das, was in der Nachbetrachtung einem suggeriert wird, was anderes. Sagen wir es mal so. Mhm. Und auch da wieder, ne, das wirkte einfach echt wie 100 Jahre früher.
Ja.
Bis auf diese Bücher.
Hast du diesen Pfeifehalter gesehen, wo die anderen Pfeifen alle standen?
Ja.
Waren so mehrere so auf, da wieder.
Mutter Markus, ja. Ja. Mutter Superiorum. Wäre lustig, wenn er jetzt alle drei Filme, also von den anderen beiden Filmen auch nochmal ein Remake machen würde. Seine eigene Mutter-Trilogie, aber ich glaube, die wird nicht kommen.
Ja.
Obwohl der Film in Italien gar nicht so unerfolgreich war, muss man sagen.
Dieser hier jetzt, oder?
Der jetzt, ja. Also der alte war auch sehr erfolgreich in Italien, erfolgreicher als der Weiße Hai. Aber der hat in Italien so 1,2 Millionen eingespielt und in den USA 2,48. Also
wir haben gerade die Haken schon im Schatten gesehen, ne?
Ja, und jetzt sehen wir, das ist natürlich auch ein interessantes Bild mit den Haken, ne? Wie sie da die Leiche da wegziehen gleich. Mhm. Aber also der Film hat in Italien halb so viel eingespielt wie in Amerika. Also das ist schon, finde ich, eine beeindruckende Leistung.
Ja.
Oder man könnte natürlich auch sagen, der Film war halt in Amerika sehr unerfolgreich. Und auch insgesamt, der Film hat knapp 8 Millionen weltweit gemacht und davon eben 1,2 nur in Italien. Also offensichtlich hat sich das italienische Publikum durchaus für den Film interessiert. So, da haben wir die Ponto-Ermordung. Wir gerade den Hungerstreik. Das wirkt jetzt relativ spät, wo sie das machen. Also die Leiche sieht schon nicht so aus, als ob sie jetzt vor 5 Minuten erst gestorben wäre.
Ja, wobei wir auch ja schon gesehen haben, dass sie im Prozess dieses Tanzens ja schon so immer entstellter wurde, ne?
Ja, aber die Farben die Hautfarbe, ne? Das ist. So, da sehen wir den Zirkel schon.
So, und wie ging diese Tür auf?
Magie.
Oh, okay, ja.
Würde ich jetzt mal so behaupten, oder?
Ja.
Auf jeden Fall nicht durch die blaue Iris.
Nee, genau.
Nee, ich glaube, das war jetzt tatsächlich Magie. Aber das ist natürlich auch sehr schön, dass dieser Raum offensichtlich mehrere Türen hat hinter den Spiegeln.
Ja, stimmt. Also wir haben ja wenn du dich auch an das Büro erinnerst aus dem ersten Film, ne, da haben wir doch auch so ein bisschen über dieses Thema, ja, ist der Raum jetzt rund oder ist das da so reingebaut, so als Aufsteller, wie auch immer, ne, diese Perspektive, die so irgendwie einem nicht so richtig sagte, wo man ist. Das ist natürlich in einem Spiegelraum auch ähnlich, ne, dass man da natürlich auch schnell die Orientierung verliert, so wie in so einem Spiegelraum.
Das ist eigentlich sogar noch schlimmer, ne?
Ja, genau, ja. Wenn man den Ausgang auch noch sucht und vielleicht sogar auch den falschen erwischen kann.
Was auch ganz interessant ist, ist natürlich, ich habe ja auch beim ersten Teil, der hatte ja was Märchenhafteres wie der hier.
Ja.
Gerade dadurch, weil der hier ja auch mit realen Ereignissen verknüpft wird, kann er ja schon gar nicht so märchenhaft sein wie das Original. Aber ich habe ja auch über das Alice-Thema gesprochen. Das ist natürlich hier auch nochmal ganz interessant, von wegen Alice hinter den Spiegeln. Ne? Ja, also offenkundig scheint sie auch so Richtung Amish zu die Familie so aus Richtung Amish zu sein, aber das passt ja auch nicht so ganz, weil da ist ja auch irgendwie so ein Traktor gewesen, aber ja, offensichtlich kommt sie aus einer sehr streng religiösen Familie, das haben wir ja gesehen. Mhm. Ach, schön. Das ist gefährlich. Wurdest du bestraft? Auch die Beziehung zu den Leiterinnen oder Lehrerinnen oder wie auch immer man das sagen möchte, aber das ist auch eine andere wie im Originalfilm. Da sind die ja doch sehr distanziert. Also so eine Szene wie die hier mit einem 1:1 Gespräch zwischen einer Schülerin und einer Lehrerin oder einem Ensemblemitglied und einer Leiterin, die hat's da ja nicht gegeben. Und die hätte man sich auch nicht vorstellen können.
Ja, jetzt sprechen sie auch über die Erfahrung, die sie gemacht hat beim Tanzen. Und Susi hat das gerade irgendwie so als irgendwas Tierisches beschrieben.
Ja, so kann man es auch beschreiben. Ne? Ja. Ja, und Dakota Johnson musste wohl tatsächlich nach den Dreharbeiten auch irgendwie ärztliche Hilfe suchen, also irgendwie eine Art von Therapie machen tatsächlich, weil die Dreharbeiten so intensiv waren für sie.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen, wenn ich an ja, das Finale, wenn man so will, denke. So, und jetzt macht sie da auch wieder irgendwie so eine komische Geste.
Ja.
Jetzt sind wir hier auf einmal wieder in ihrem Zimmer.
So, jetzt wissen wir, sie soll die Hauptrolle in Volk spielen. Ist natürlich auch ein interessanter Name für so ein Ding, für so eine Tanzperformance. Haben wir Olga und Patricia wieder. So, die Türklinken sind auch nicht mehr auf Kopfhöhe.
Stimmt, ja. Aber wir haben ja auch so eine, ich sag mal, Designer in Anführungsstrichen Lampe auf dem Nachttisch, ne? Also links.
Ja, vor allem, also das Radio fand ich noch besser vorhin in der Küche.
Stimmt, ja, ja.
Das war so richtig schönes 70er-Design.
Ja, nur wir hatten ja diese komische Glaslampe im alten Film auch gehabt, ne?
Ja. Ja. Sind wir des Nächtens. Auch schön wieder rangefahren hier oder rangezoomt. So. Ganz klar ist nicht, wer das war jetzt.
Nee, genau. Jetzt haben wir dieses komische.
Das ist so ein bisschen. Ja, das ist so ein bisschen. Ja, und auch dieses Schnaufen, ne?
Ja.
Das ist natürlich ganz interessant, dass das hier ja offensichtlich verbunden wird mit der Mutter. Auch schön, ne? Dieses stumme Geräusch, wenn der Spiegel fällt. Aber dass dieses Schnaufen ja offenkundig mit der Erinnerung an die kranke Mutter verbunden wird, das ist natürlich auch ein starkes Bild. Oder auch das hier. Ne? Auch da haben wir jetzt wieder die Stigmata. Das ist schon, also das ist jetzt schon fast zu schnell, die Schnitte hier fürs Kommentieren.
Ja. Das stimmt.
Ja, und das war offensichtlich ein Traum. Jetzt haben wir Akt 3, das Borgen.
Also, der ist natürlich, ich weiß nicht, soll das jetzt dann so sozusagen so häusliche Gewalt irgendwie da aus der Kindheit?
Ja, also offenkundig war die Mutter ja schwer krank irgendwann, ne?
Ja.
Und irgendwie scheinen da ja so die Richtungen zu verschwimmen. Die Frage ist ja auch, ist es mit der ist das mit dieser Bügeleisen jetzt wirklich mal passiert, weil an ihren Händen sieht man jetzt ja nichts, was irgendwie auf eine schwerere Verletzung hinweist. Oder spiegelt das nur was wider? Oder,
ja, eben, genau, ja. Ne? Ja.
Aber letztendlich spielt es aber auch keine Rolle. Fakt ist es offensichtlich, dass die Mutter krank wurde, ein Vater scheint es nicht zu geben in der Familie und gleichzeitig aber eben dadurch, dass die Mutter krank ist, ältere Geschwister, sie scheint ja die jüngste zu sein, würde ich mal aus dieser Szene, die wir am Küchentisch hatten mit den Erdkundebüchern, schätzen, dass die älteren Geschwister offensichtlich dann auch überfordert waren und es da dann vielleicht durchaus zu Misshandlungen kam, durch eben aber ebenfalls Kinder oder Jugendliche, die eben mit Rollen konfrontiert waren, die sie selbst nicht ausfüllen konnten. Was natürlich insofern interessant ist, wenn man bedenkt, dass sie ja jetzt hier in Deutschland ist, also in einer Zeit, wo definitiv einige Familien dann ohne Vater aufgewachsen sind, eine Zeit lang, weil eben viele Männer im Krieg waren und gefallen sind. Also es ist ja auch interessant, dass sie aus Amerika mit so einem Ding ist, was man in Deutschland ja durchaus erlebt hat. Ja, natürlich sind auch Amerikaner gefallen, aber das waren natürlich so verhältnismäßig zur Gesamtbevölkerung viel weniger amerikanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg als deutsche Soldaten.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass man nicht richtig weiß, worauf das hinausgehen sollte, ne?
Ich halte ein bisschen offen für eigene Interpretation. Aber das ist ja eigentlich, das finde ich ja immer ganz gut, wenn man das nicht bis ins letzte Detail alles auserklärt.
Nee, also ich persönlich finde das auch immer gut, wenn man so Freiraum hat, Dinge zu verstehen oder auch nicht zu verstehen. Nur bei mir ist so, ich habe einfach echt Schwierigkeiten, da so einen Ansatz zu finden. Also, oder einen Hebel zu finden, der mir hilft, sozusagen einen Zugang zu der Geschichte und dem Film zu bekommen. Also, ein bisschen auch, wie ich das im ersten Teil ja gesagt hatte, ne, dass ich da auch so schon so nicht genau wusste, wie ich ihn finden soll. Was aber irgendwie eher so mit meinem Zugang, sag ich mal, zusammenhängt. Und hast du ja gerade gesehen, wie man diese Schubladen abschließt mit dieser Leiste, die man sozusagen davor packt?
Ja, also wobei der erste natürlich schon noch mal ein bisschen anders, also beim ersten kann man halt auch einen nicht intellektuellen Zugang haben, wenn man sich halt auf das Audiovisuelle einlässt.
Ja, das, ja. Ne?
Das hast du ja hier in der Form nicht, dass du, ne, also weder ist jetzt die Musik so beeindruckend, noch ist visuell sind halt dadurch, dass die Farben so entsättigt sind, ist das natürlich auch nicht so überwältigend. Ne, also da kannst du halt nicht, also du kannst dich nicht in der Form überwältigen lassen, das, außer ganz am Ende hast du natürlich dann ein paar mehr Farben. Ja, das ist natürlich, genau, das ist dann natürlich schon nochmal ein bisschen was anderes. Ja, der Film war auch tatsächlich ein bisschen lange in der Vorbereitung. Das erste Remake oder die erste Idee für so ein Remake wurde schon in den 2000ern, also in den frühen 2000ern angesprochen. Ja, und jetzt haben wir so eine Szene, ich weiß gar nicht, gibt's da irgendwie eine, das sind die Polizisten, ne?
Ja, genau, ja? Die haben die irgendwie sozusagen in Trance versetzt und so, genau. Und jetzt spielen die mit denen rum, ziehen beide oder den einen? Doch, der andere steht,
der auch. Den anderen sieht man nicht so wirklich.
Nee, stimmt, ne? Den anderen sieht man nicht. Ne? Aber die nehmen ihm sogar die Pistole ab und die haben auch diese Haken, ne?
Ja, genau. Wieder. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Also ja, genau, war auch lange in der Vorbereitung der Film. In den frühen 2000ern hat Guadagnino schon die Rechte sich gesichert für sowas von Argento und Nicolodi. Und dann hat er das aber zuerst David Gordon Green angeboten. Da gab es dann aber finanzielle Probleme und dann im September 15 hat Guadagnino dann eben schon die Pläne fokussiert, das Ding selbst zu machen. Und dann haben sie ein neues Drehbuch geschrieben Naja, und dann haben sie eben da diese unterschiedlichen Entscheidungen getroffen. Und was auch ganz interessant war, als noch David Gordon Green die Regie machen sollte, 2008, da hat man Natalie Portman als Hauptdarstellerin sich überlegt gehabt.
Ach, sag mir mal ganz kurz, wann hat die denn Black Swan gemacht?
Der müsste 2010 oder 11 sein. Ja, okay, dann war der. Also er müsste auf jeden Fall, also sie sind auf jeden Fall nicht deswegen auf die Idee gekommen.
Ja, okay, ja.
Finde ich nämlich auch interessant.
Ja. Aber wo du Natalie Portman auch angesprochen hast und ich direkt an Black Swan gedacht habe, also da zum Beispiel, Black Swan erschließt sich mir mehr als, sag ich mal jetzt, hier dieser Film. Es ist ja auch, es geht irgendwie auch um Tanzen, obwohl es natürlich jetzt nicht ums Tanzen als solches geht. Aber das wäre sozusagen die Verbindung zwischen diesen beiden Filmen.
Ja, also ich sag mal, Black Swan hat natürlich auch weniger Übernatürliches, ne? Das ist ja genau, dann doch schon deutlicher in ihrem Kopf, ja, was da passiert. Aber
vielleicht ist es auch das, was nicht so ganz meins ist. Also ich bin natürlich,
jetzt sehen wir hier die Mutter.
Ne? Genau, ja. Und ähnlich hatten wir die Hände ja auch schon im alten Film.
Ja.
Die haben wir ja auch dort sehen können. Aber vielleicht ist das tatsächlich etwas, wo ich einfach generell nicht so viel mit anfangen kann. Also mit Horror auf jeden Fall, ne? Das kann ich auch sehr, das mag ich, das auch das Genre, ne? Aber dieses Übernatürliche oder Hexerei auch, das sind nicht so meine Themen. Vielleicht ist es das auch.
Vielleicht kannst du auch nur nichts mit vielen Frauen anfangen.
Also,
ja. Ach ja, hast du gesehen, dass der Spiegeltitelblatt? Spiegel, ne? Genau. Ja, auch schön so die Streitigkeiten. Übrigens, wer noch für Madame Blanc als David Gordon Green noch Regie führen sollte im Gespräch war Judi Dench.
Interessant.
Wäre sicherlich ganz anders gewesen, weil Judi Dench ja doch eine andere Präsenz hat, würde ich sagen, als Tilda Swinton. Und wer ebenfalls noch im Gespräch war in der Zeit für Madame Blanc, war Isabelle Huppert. Also auch nochmal eine europäische Schauspielerin dann in dem Fall.
Hier hinten haben wir gerade auf den Kleiderständen schon diese abgefahrenen roten Kordelkleider oder wie man die nennt. Also die so lange Dinger, die haben wir da eben schon gesehen.
Ja, also die sie dann auch in der Aufführung am Ende tragen werden.
Genau, ja.
Schön auch, dass in dem Film sehr viel mehr geraucht wird als im Originalfilm.
Ja, stimmt.
Obwohl
der
Originalfilm aus den 70ern ist. Na, jetzt haben wir noch das Bizarre.
Ja, auch irgendwie komisch, dieses Lied da so zu singen.
Jetzt haben wir diese Nachtszene.
Die gehen scheinbar aus, ne?
Ja.
Oder ziehen los.
Ja, gut, wenn man schon mal in, aber auch das wirkt ein bisschen komisch, ne, wie sie da so, die scheinen schon ordentlich, scheinen schon so ein bisschen angeschäkert zu sein, hat man das Gefühl.
Ja, oder sie sind einfach irgendwie in guter Stimmung, ne? So, sie sehen auf jeden Fall jetzt von draußen die Lehrerin zu Tisch, ne?
Ja, genau.
Und was auch ganz cool ist, also wir haben das Gespräch jetzt nicht synchron zum Bild, mhm. ne? Sondern.
Ja. Sondern quasi als off.
Genau.
Ja. Hm. Auch schön, wie sie das hier, wie er das Bild dann noch schön verlangsamt.
Ja, es wirkt so ein bisschen wie, als würde man in Aufnahmen von einer Überwachungskamera so ein Detail suchen, ne?
Ja, oder wenn du so, so True Crime Dokus.
Ja, genau, ja, ja, stimmt, ja.
Jetzt haben wir mal eine Szene mit ein bisschen Farbe.
Genau, ja.
Aber es ist halt nur in Anführungszeichen eine Traumszene.
Ja, hier haben wir auch so einen Wurm.
Genau, das war ja, ist ja auch so ein bisschen, könnte man jetzt sagen, vielleicht noch so eine kleine Anspielung auf das Original. Mhm. Mit den Maden.
Ja. Hier haben wir wieder dieses flackernde Licht.
Ja, dieses Prisma-Licht, könnte man sagen. Hier haben wir einen Haken.
Ja, jetzt wieder diese Rückblende.
Jetzt schwebt sie da den Türrahmen hoch.
Ja.
Das ist schon ein kleines Foreshadowing.
Hm.
Diese Masken hätten ursprünglich auch mehr Rollen spielen, also stärkere Bedeutung spielen sollen in den Filmen. Aber haben sie dann doch irgendwie dann gelassen wohl.
Ja. Ja, da haben wir auch wieder Würmer kurz gesehen.
Mhm. Und genau, auch immer die Mutter. Dieses
Zurückspringen, ne?
Ja. Ja. Da haben wir auch wieder so eine Maske.
Mhm.
Ich weiß, wer ich bin, ne? Ist natürlich auch interessant.
Mhm. Ah, auch interessant.
Ist auch schön, ne?
Eine ja. Spezialität der Marcos Company.
Ja.
Ah, also scheinbar haben alle ne, so Träume wie von Haarbällen in der Toilette.
Ja.
Also Albträume.
Ja.
Ja.
Ja. Wir haben alle die gleichen Albträume, hat bestimmt nichts zu bedeuten.
Mhm.
Wir sind jetzt Schwestern, ist ja auch so ein Ding dann, ne? Könnte man ja auch so in diese Richtung interpretieren, von wegen Hexenzirkeln. Ne? Übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, vorhin diese Mordszene in dem Tanzsaal. Da ist wohl fast kein CGI verwendet worden für.
Ah, oh, erstaunlich.
Sondern die Schauspielerin Elena Fokina ist halt trainierte Balletttänzerin und hat zusätzlich noch besonders dehnbare Gelenke.
Mhm, mhm. Okay, das ist erstaunlich, ja.
Ja, das ist schon beeindruckend dann, ja. Wenn das so war.
Ja, wir sind auch mittlerweile im Akt 4.
Ja.
Taking, also nehmen.
Bei Dr. Klemperer wieder.
Genau. Ja, ist und, das denn eigentlich so eine Laube oder wo ist der da?
Ja, könnte es, ja, vermutlich ist das, vielleicht ist das das Haus, wo die früher gewohnt haben.
Ja.
Und er hofft vielleicht, dass seine Frau nochmal zurückkommt. Mhm. Dass er seine Frau dort trifft.
Ja.
Wenn sie mal wieder auftaucht.
Mhm.
Was auch noch ganz interessant ist, wo wir ihn hier jetzt, oder sie hier besser gesagt noch gerade haben, ist, dass nur sehr wenige Cast-Member und kein einziger der Statisten wussten, dass das Tilda Swinton ist am Set.
Hm. Okay, ist natürlich cool.
Und der Name für den fiktiven Schauspieler Lutz Ebersdorf, das war auch so ein gewisses, so ein gewisser Hinweis darauf, dass das eine Doppelrolle ist. Ne? Also Ebersdorf, ne? Eber und Dorf. Und Swinton ist ja auch, ne? Swin, altenglisch Swine und Tin für Town.
Ja.
sie haben also nichts außer... Pop,
wir haben den Polizisten, der auch eben von den Hexen ja so...
Ausgezogen wurde,
genau, weil er irgendwie auch in Trance oder wie auch immer war.
Da haben wir Mutter Marcos. Das ist natürlich auch schön, dieser, ne, sie glauben doch nicht an Hexen. Also das finde ich stark, ne? Dieser Dialog, ne? Sie glauben doch nicht an Hexen. Nee, aber dass Leute sich zusammenschließen, Verbrechen begehen und das dann Magie nennen, daran glaube ich.
So, jetzt kriegen wir ja noch so eine Info über die Beziehung zwischen dem Doktor und dem Polizisten.
Ja. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was zur Geschichte der zur Geschichte von Dr. Klemperer. Ja, und also ich glaube, diese ganzen Szenen mit den Fotografien, was ich vorhin erzählt habe, ich glaube, das wären alles Sachen aus diesen Traumsequenzen gewesen. Weil da gibt's noch mehr Sachen, die, so, da haben wir auch schon wieder eins dieser Kleider. Da gibt's nämlich noch mehr solche Sachen, die sie drin gelassen haben, vermutlich mal, weil die Leute dann schon so lange tot waren, dass es keinen mehr interessiert hat.
Okay, ja. Ja, du hast ja auch im letzten Film schon einige Verweise auch jetzt zur Malerei geliefert, ne?
Ja, und da sehen wir, dass sie offenkundig noch nicht bei allem perfekt ist schon.
Ja, sie soll höher und höher springen, ne?
Ja, und für die Choreografie gab es im Prinzip drei Vorbilder von diesen Tänzen, nämlich Mary Wigman, Pina Bausch und Sascha Waltz oder Waltz, ich weiß gar nicht, ob das in Deutsch ist. Also eben drei Tanzgrößen, also Pina Bausch kennt man ja noch am ehesten.
Ja.
Hierzulande. Und ja. Dann, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist die Rolle von Argento oder das Verhältnis von Argento zu diesem Film. Weil nämlich Argento offensichtlich natürlich zuerst seine Erlaubnis gegeben hat und die Rechte für ein Remake zu verkaufen. Aber 2016 mal meinte, so, ja, entweder macht man es genau auf die gleiche Art. In dem Fall muss man sich fragen, warum überhaupt? Das ist ja unwichtig. Pointless wird hier überschrieben. Oder man macht Dinge und einen anderen Film. In dem Fall, warum nennst du Suspiria?
Ja, gut, ja.
Und er scheint wohl auch so ein bisschen beleidigt gewesen zu sein, dass Guadagnino ihn wohl nie irgendwie zu dem Film befragt hat, also während der Dreharbeit, also keinen Rat eingeholt hat, so muss ich sagen. Weder zum Casting, noch für die Orte, noch für irgendwas anderes. Und Guadagnino wiederum meinte 2018, er sei mit Argento befreundet, der hat auch nach dem Film, nachdem er den Film gesehen hat, angerufen. Er wollte zwar nicht genau sagen, was er gemacht hat, wie er ihn fand, aber er meinte, es wäre ein toller Anruf gewesen. Und Argento wiederum hat dann im Januar 2019 in einem Interview gemeint, dass er, dass das Remake den Geist des Originalfilms betrügen würde. Es gibt keine Angst, es gibt keine Musik. Der Film hat mich nicht befriedigt.
Hm. Okay, also das, ja.
Aber dann hat er noch dazu hinzugefügt, dass Luca Guadagnino ein guter Typ wäre und Beautiful Tables, Curtains, Dishes machen würde. Mhm. Was auch immer das heißen soll. Mhm. Aber ja, offenkundig war, ja, ist halt so, ist halt schwer zu sagen, ne? Also offenkundig, also ich sag mal so, dass das nicht die Art ist, die Argento als Filmemacher beeindruckt, das kann ich schon nachvollziehen, ne? Also gerade jemand, der so extrem mit Farbe arbeitet, wie Argento das immer gemacht hat eigentlich.
Ja, und, also erstmal, ich glaube, das haben wir ja auch in früheren Aufnahmen schon immer wieder gesagt. Wir haben ja beide gesagt, wir haben nichts gegen Remakes oder so, ne? Mhm. Und gleichzeitig, ja, darf ein Remake ja auch, obwohl er vielleicht auch denselben Namen oder auch dieselbe Idee oder auch dieselbe Story, wie auch immer hat, darf es natürlich und soll es natürlich auch ein eigenes Werk sein.
Ja, ja, das haben wir ja vorhin sogar schon gesagt nochmal. Genau,
ja, aber ich meine, das haben wir auch bei anderen Filmen, also wir haben ja zum Beispiel auch im Westen nichts Neues auch über die unterschiedlichen Versionen so zum Teil gesprochen, als wir den einen Film mal geguckt haben.
Naja, also was, also gut, ich kann natürlich irgendwo ein Stück weit kann ich nachvollziehen, dass er ein bisschen beleidigt ist, dass er während der Dreharbeiten nie mal um Rat gefragt wurde. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch Guadagnino zugestehen, dass er das nicht machen muss. Ne? Also nein, das ist nicht seine auch, Pflicht.
Es wurden ja die Verwertungsrechte wurden ja gekauft. Also
naja, klar, es ist nicht seine Pflicht. Klar, natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob Guadagnino einfach mal mit Argento hätte einfach nur vielleicht hätte ja ein Gespräch gereicht, so nach dem Motto, so, wie war das denn? Was war denn so deine Idee von dem Film? Aha. Mhm. Und er dann vielleicht erzählt hätte, was so seine Idee für den Film sein soll. Mhm. Vielleicht hätte das ja schon gereicht, aber auch das ist natürlich nicht verpflichtend, aber das wäre natürlich eine nette Geste gewesen. Aber gut, das ist eigentlich auch egal. Aber das finde ich insofern interessant, dass er offenkundig doch ein Problem, zuerst ein Problem generell mit Remakes hat und dann die beiden wohl ein gutes Gespräch hatten, aber irgendwie auch nicht so richtig Argento von dem Film überzeugt ist. Aber gut, das muss er natürlich auch nicht sein. Interessanterweise ist auch noch Walter Fasano, das ist der Cutter gewesen. Der war auch tatsächlich der Cutter von La Terza Madre, also dem dritten Teil der Argento-Trilogie.
Okay,
das ist natürlich eine gute Verbindung.
Ja, ja, ja. Können wir eigentlich auch Verbindungen stellen zum Thema, wie der Film denn so angekommen ist? Also wir sind auch etwas über der Hälfte schon rüber. Mhm. Und da vielleicht mal die Frage, ist dieser Film denn auch irgendwie preislich ausgezeichnet worden oder gewürdigt?
Also es gab bei den Grammys 2019 eine Nominierung als bester Song für einen Film. Das war Tom York mit Suspirium. Da hat dann Lady Gaga mit I'll Never Love Again von The Star Is Born gewonnen. Bei den Saturn Awards 2019 gab es eine Nominierung für das beste Make-up. Da hat Avengers Endgame gewonnen. Und dann haben wir die Filmfestspiele von Venedig 2018. Da gab es die Pellicola d'Oro für die Spezialeffekte. Da hat Suspirium auch tatsächlich den besten Song gewonnen. Dann war der Film auch als Queer Lion nominiert. Da hat Li Cheng für José gewonnen. Können wir natürlich auch gleich nochmal drüber sprechen, warum eigentlich. Und eine Nominierung für den Goldenen Löwen, da hat Alfonso Cuarón mit Roma gewonnen.
Ach, ist echt? Ach, Roma ist auch aus dem... Auch aus dem Jahr?
Ja, also zumindest ist er da auf dem Filmfestspiel gelaufen.
Okay, ja, ja. Ja, faszinierend, ja.
Ja, finde ich aber ganz interessant, dass der Film als Queer Lion nominiert war, weil ganz ehrlich, ich sehe da jetzt nicht so viel queere Thematik drin. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nee, also es ist auch für mich so, dass ich auch sagen würde, ich ja, ich auch wirklich mich frage, welches Thema eigentlich sozusagen Thema ist. Weil ich sag mal so, Tanzen ist ja nicht das Thema, oder? Also das ist ja, glaube ich, nur das Mittel, das Stilmittel oder wie auch immer.
Ja gut, Tanzen ist halt ein Teil dieser Hexenkunst offenkundig, sagen wir es mal so.
Ja, irgendwie.
Das scheint ja schon zu sein.
Hier sehen wir übrigens schön, was wir eben über den Raum auch gesagt haben, ne? Diese Verwirrung.
Genau. Wir hätten jetzt ja gedacht, dass wir jetzt an der Ecke in den Raum reingucken, aber jetzt merken wir, dass wir uns drehen in diesem Raum und immer nur diesen Spiegel gucken.
Ja.
Gemälde haben wir jetzt auch gerade als Thema.
Sie schreitet da auch lang jetzt wie so eine, ja, Zauberin oder irgendwas, ne? Mit diesem Kleid, was fast schon wie so eine Kutte irgendwie.
Ja, ist, mit dem langen Gewand, ne?
Ja,
das hat schon. Auch mit dem langen Haaren, ne? Das hat ja schon fast so was von Nonnenartiges.
Ja.
Müssen alles zerschlagen, was mit Schönheit zu tun hat.
So, jetzt haben wir hier gleich diese, ja, verrückte, also, ja, Übersprungshandlung oder wie, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber
der Selbstmord.
Der Selbstmord, genau, ja. Während der
ja?
Welcher Dialog ist das jetzt? Das ist jetzt auch noch der andere, ne? Das ist jetzt nicht der Dialog am Tisch.
Ja. Ja, ist interessant zusammengeschnitten.
Ja. Aber jetzt sprechen sie auch irgendwie davon, wenn man den Tanz eines anderen tanzt.
Ja, zum Beispiel den von Mutter Suspirium.
Oder, achso, ja.
Hätte ich jetzt eher gedacht, aber...
Ja. Susi kriegt jetzt die Frage gestellt, was möchte sie sein für die Kompanie, ne? Rückgrat, Herz,
Hände.
Sie hat ja vorhin auch bei dem Albtraum gesagt, ich weiß, wer ich bin. Aber irgendwie, ich krieg das auch alles nicht so ganz zusammen. Also vielleicht bin ich auch nicht aufmerksam genug.
So, jetzt haben wir die Sprünge.
Genau, jetzt gleich eskaliert es hier im Speisesaal.
Ja. Auch schön, wie die alle Bier trinken.
Jetzt fährt auch die Musik so ein Stück hoch, ne?
Ist auch ein schöner Satz, ne? Der auch so viel öffnet an Interpretationsmöglichkeiten.
Ja. Aber jetzt kam dieser Selbstmord gar nicht, ne?
Ja, der kommt danach, auch schön. Der kommt ja jetzt erst.
Ah, okay, ja. Schön das Radio im Hintergrund, was verdudelt, ne?
Ja.
Also das ist auch relativ explizit und kommt so wirklich aus dem Nichts, ne?
Ja, wobei ich hätte es sogar noch besser gefunden, glaube ich, wenn sie es andersrum gedreht hätten, also wenn sie das Bild gedreht hätten. Also wenn jetzt die beiden, die miteinander gesprochen hätten, im Vordergrund gewesen wären und sie im Hintergrund vielleicht nur so halbscharf und
achso, man das selbst
man das gar nicht so, man das gar nicht so wahrgenommen hätte noch.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja. Irgendwo da hängt wohl auch ein David Bowie-Poster. In dem Zimmer, was jetzt erstmal nichts Besonderes sein durfte, natürlich für Ende der 70er. Aber ist natürlich insofern interessant, weil Tilda Swinton auch in einem Bowie-Video aufgetreten ist mal. Und natürlich, David Bowie ist natürlich auch war ja auch so eine sehr androgyn auftretende Persönlichkeit an manchen Stellen immer wieder mal. Ne? Das hat, also das passt natürlich schon auch so.
Ja, hier haben wir so ein bisschen auch dieses Lauschen, ne?
Mhm.
Also nicht unbedingt in dem Sinne, dass man Schritte zählt und dann überlegt, ja, die gehen nicht nach Hause, sondern die gehen weiter rein ins Gebäude.
Ja, ja, verstehe, was du meinst. Aber generell, ne, was da alles so passiert, ist immer noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen im Mysteriösen gehalten.
Ja, das ist natürlich auch sehr verwirrend, diese Perspektive, ne?
Mhm.
Das ist, ja, gut gelungen.
Ja.
So, jetzt zählt sie aber trotzdem, ne?
Ja, ja, wir haben diese Schrittzähler, ne? Ja. Die halt hier enden.
Ja. So, ja, aber wie geht diese Tür auf?
Ja.
Aber sie horcht erstmal mit Klopfen.
Ja, genau, sie klopft erstmal. Ne?
Ja.
Das kennt man ja ganz klassisch aus Abenteuergeschichten.
Ja. Hier muss irgendwie ein Hohlraum hinter sein.
Mhm.
Nur wie geht dieser Hohlraum auf? Ja. Und sie hat es. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft hat oder ob sie rein soll.
Für mich. Ja, das klingt für mich eher. Also ich habe das eher so interpretiert.
Ja, dass sie rein soll, ne?
Mhm. Ja. Weil sie jetzt schon zu viel weiß, muss sie jetzt beseitigt werden.
Ja. Ja.
So habe ich das eher interpretiert.
So, und anstelle an so einen blauen Vorhang reinzuschreiten, macht sie da jetzt irgendwie so eine, ja, sieht ja fast aus wie so eine Bunkertür oder vielleicht ist es auch so, ne, so ein Zugang irgendwie von so.
Ja. Ja, wir wissen gar nicht so, ne? Jetzt sind wir, das wirkt so ein bisschen wie so ein Versorgungstrakt, ne?
Ja, genau, irgendwie sowas, ja. Und da war auch so eine Wendeltreppe, die sie jetzt da runtergeht. Und jetzt ist hier nochmal so eine.
Ja, wir wissen überhaupt nicht, wo sie ist, was hier passiert.
Nee.
Jetzt haben wir mal, da haben wir ja Helena Marcos auf dem einen Bild. Aber jetzt ist sie so ein bisschen mal in diesem Spezialraum und wir sehen ja auch gleich mal so ein bisschen was, das ist jetzt ein bisschen was visuell näher an Argento ist, finde ich. Dieses Gemälde, dann sehen wir da hinten ja auch noch was extrem, was so extrem lila Farben wirkt.
Mhm.
Oder auch hier diese blaue Beleuchtung, diese ja, blaue, türkise Beleuchtung. Hier, das meine ich jetzt, was wir da rechts haben.
Mhm.
Ne? Also das ist ja das einzige Mal, dass wir so Argento-Farben haben.
Genau, dieser Vogel, ne? Dieser, was war das? Dieser Strauß.
Der V, meinst du?
Der V, genau, der leuchtende, ne?
Da, sind das nicht sogar Pfauenfedern gerade gewesen?
Das kann sein. Aber das sind oder sind das Totenmasken hier?
Das, ja, das kann sein, dass das da sein, Totenmasken, ne? Sind, ja.
Und dann dieser Haken, der da auch lag, ne?
Ja, natürlich.
So, wir hören jetzt irgendwie noch aus diesem anderen Raum irgendwas.
Das Privatmuseum der Tanzakademie.
Ja.
Nee, ist ja keine Akademie, ist ja eher so ein, ist ja eher das Ensemble. Und jetzt hören wir die Schreie.
So, und sie nimmt sich diesen Haken.
Und scheint ganz kurz zu überlegen, ob sie da nicht hingeht.
Ja. Ja, wir haben noch diese Schlachtrufe gehört, aber dann gibt es diesen Schnitt.
Zu Klemperer.
Mhm.
Ja gut, wenn ich so an das Ende denke, macht das natürlich auch Sinn, dass wir so eine Figur wie Klemperer haben, die es im Original ja nicht gibt, weil Susi kann ja gar nicht so sehr da investigativ tätig werden, weil sie ja am Ende des Tages durchaus, weil sie ja das Geheimnis am Ende des Tages ist, von der Handlung. Deswegen finde ich das schon interessant, dass, also deswegen ist es durchaus auch wichtig, glaube ich, dass sie so eine Figur von außen, ist auch interessant, dass wir so einen Auswärtigen da drin haben, ne? Also der Film spielt ja viel seltener im dort. Und ich glaube, er hat eine Menorah im.
Ja, habe ich auch gedacht, ja. Ich glaube, da stand einer, ja. Ja, ne?
Ja. Auch schön, man kann seine Wahnvorstellung weitergeben, das ist Religion.
Ja. Ah, jetzt hat er auch von Insignien gesprochen. Das würde ja auch zu unseren Stigmata passen, ne? Die wir eben ja auch irgendwie gesehen haben. Also nicht gesehen, aber diese, die beleuchtet waren, ne? Also in welcher Form auch immer wir sie gesehen haben.
Ja, hatte könnte natürlich auch, wenn du so weiterspinnen willst, diese Totenmasken vielleicht als Reliquien von den alten Opfern. Oder wenn du es natürlich ein bisschen anders interpretieren willst als Trophäen.
Ja, oder so, ja.
So, jetzt haben wir schon wieder das Fluchtthema, ne? Das liegt jetzt auch so schön bedrohlich da, ne?
Ja, vor allem auf dieser Tisch, den er da hat, der sah ja schon so aus, als würde da Blut drauf liegen, ne?
Ja, der war so purpur, ne?
Ja, genau. Und hatte auch so geschwungene Ränder irgendwie.
Jetzt machen sie da schon das Pentagramm drauf.
Richtig, und Sarah wurde beobachtet. Und guck mal, jetzt sprang auch das Bild um, ne? Also steht auf einmal eine andere Figur da.
Ja. Ist natürlich auch ganz interessant.
So, und wir haben jetzt hier so die Vorbereitungen, die so laufen.
Ja, das ist so eine Figur, die sieht so ein bisschen aus wie diese Küchenhilfen, ne? Aus dem Originalfilm.
Ja, stimmt, ja. So, hat Susi, wurden Susi jetzt die Haare geschnitten?
Ja, sie hat jetzt kürzere Haare. Ja. Die waren ja vorher so, die waren ja vorher so irgendwo Bauchnabelhöhe fast.
Ja.
Ja, jetzt sehen wir so eine kleine
letzte Salbung hier.
Genau.
Was sagt sie jetzt? Meine letzte Tochter ist meine Sünde?
Genau. Passt ja auch zur Interpretation des Endes oder zu dem, was am Ende rauskommt.
Ja. Also warum ist das jetzt französisch?
Weil da eine Französin dabei ist.
Aber spricht sie nicht mit Susi, oder?
Ja, das ist ja nicht schlimm. Die kann vielleicht auch Französisch.
Ach so, ja.
Oder sie weiß es besser als alle anderen, ne? Weißt du was?
Das Fenster, hast du gesehen? Das Fenster war so, oder diese Zwischentür oder was auch immer, war leicht kaputt, ne?
Ja, habe ich, nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen. So, jetzt sind wir wieder bei der RAF. Ja. Ich finde es eigentlich ganz schön, wie diese Thematik da mit reingewoben wird.
Ja, ich finde das eigentlich auch nicht schlecht.
Auch weil wir dann so eine
so eine ganz eigene Atmosphäre da auch haben, ne?
Ja, in einmal das. Kontext. Ja, und einmal das. Und es ist auch so ein bisschen eine Erklärung, möchte man sagen, warum vielleicht, warum dieser Zirkel auch so arbeiten kann, wie sie wollen, ne? Weil ein verschwundenes Mädchen, was, wir haben ja dann auch am Anfang, ne, die ganze Geschichte mit Patricia und so, wenn sie Bomben bauen will, dann sollte das doch, ne, also, muss man ja nur sagen, ja, nee, die hatte Kontakt zu so Linksextremen. Ja, die ist vielleicht in den Untergrund gegangen. Und dann ist es für die Polizei ja erstmal erledigt, so nach dem Motto, ja, nach der RAF wird ja eh gefahndet.
Aber sehe ich das richtig, dass sozusagen eigentlich die Welt draußen gar nichts mit deren Welt hier drinnen zu tun hat?
Ja, klar.
Also, das passiert alles draußen so, und die leben irgendwie in ihrer eigenen Zeit, ne?
Naja, klar. Ich meine, das ist ja auch so ein Hexenzirkel, der, im Mutterhaus.
Ja, genau, das ist jetzt der fünfte Akt, ne?
Ja. Und wir haben diese Kleider, von denen wir vorhin gesprochen haben.
Diese Kordeln oder was auch immer das sind, ne?
Ja. Oder Seile, da wird wieder geraucht.
Ja, wirklich, ja.
Und Susie hat ja schon fast was von so einer, mit dem Make-up auch von so einer indigenen Figur. Mhm. So kriegsbemalungsmäßig, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und auch mit der knappen Bekleidung so. Mhm. Ist auch schön, dass der Probenraum hier vor der Hauptbühne auch so eine kleine Bar noch hat. Mhm.
So, Sarah findet jetzt Patricia in diesem Raum, wo auch diese ganzen anderen Spinnenweben oder was auch immer das dann sind.
Ja, das ist sowieso ganz komisch.
Ja.
Und da haben wir nochmal Chloe Grace Moritz, die ja ganze 6 Minuten im Film ist, dafür, dass sie ja durchaus neben Tilda Swinton zu der Zeitpunkt vielleicht die prominenteste Figur war, Darstellerin war.
Hm. So, jetzt haben wir von hinten da diese andere.
Ja. Nee, das ist, und das Make-up.
Patricia ist von hinten, die da von hinten angekommen kommt oder die da liegt?
Nee, ich glaube, das soll schon sie sein hier. Aber das Make-up für Chloe Grace Moritz hat wohl 5 Stunden gedauert.
Aha.
Nee, ich glaube schon so mit den Gesichtszügen und so, das ist sie schon, glaube ich.
Ja, also irgendwie verstehe ich nicht. So, wir sind kurz vor der Aufführung.
Mhm.
Und auch hier dieses dieses nochmal Zusammenkommen. Ja. Das hatte ja auch schon so was Komisches, ne?
Ja gut, ja. Du kannst es halt auf beide Ebenen ziehen, ne? Sowohl auf die natürliche wie auch auf die übernatürliche Ebene.
Mhm. Mhm.
Sarah scheint zu fehlen.
Genau, da ist sogar noch die Lücke, ne?
Mhm. Aber man fragt sich schon, ne, wo ist die denn jetzt, dass die da so weit weg offenkundig. Aber ist natürlich, wir haben ja auch schon im Originalfilm davon gesprochen, ne, dass die Architektur vielleicht gar nicht immer gleich ist während des Films, sondern sich verändert. Vielleicht ist das hier ja durchaus auch so. Nur halt nicht so explizit dargestellt.
Ja. Ja gut, sie treten jetzt ohne Sarah auf, ne?
Mhm.
Gut, was sollen sie auch anderes machen? Und sie schieben hier diese Tür zu.
Ja, sie ist jetzt gefangen sozusagen.
Mhm. Das Licht wird langsam hochgefahren
hier in diesem Tanzsaal. Das ist ein guter Anfang auch für die Performance, würde ich sagen.
Ja.
Von der Wirkung her.
Ja. Und hier macht sich jetzt dieser Boden so komisch auf, ne?
Nee, ich glaube, ihr...
Ich glaube, der Boden hatte auch so Löcher, ne?
Ja?
Ja, ja, das waren so komische...
Okay.
Aber trotzdem hat sie jetzt einen offenen Bruch, weil sie da irgendwie so komisch abgestürzt ist. Na gut, jetzt ist der Boden wieder in Ordnung.
Ja.
Aber hier, da ist der Boden irgendwie so auf.
Mhm.
Und, na gut, die anderen tanzen jetzt ja auch, ne? So wie wir das auch als Susi vorgetanzt hat, ist das ja auch mit Olga passiert.
Mhm. Auch diese Schreie, ja. Mhm. Ich meine, klar, kann man natürlich verstehen, das ist natürlich wahrscheinlich unfassbar schmerzhaft.
Ja, also was auch immer da passiert, ne?
Ja gut, völlig egal. Ich meine, den offenen Bruch sehen wir ja allein, der reicht ja schon, um unfassbar schmerzhaft zu sein.
Hm.
Jetzt schön, ne,
sie irgendwie so.
Genau.
Die können sie auch beruhigen. Oder hypnotisieren, ich weiß es nicht.
Oder einschläfern.
Ja, ja. Oder steuern.
Ja. Könnte oder Trance auch versetzen.
Ja.
Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob die Performance so spannend ist, wenn man sie sich anguckt.
Ja, also da muss ich jetzt mal sagen auch, dass ich einfach, ich habe von dieser Kunst keine Ahnung. Also hab da auch keinen Zugang generell zu, also da kenne ich mich auch nicht aus. Deswegen mag ich auch gar nicht jetzt, auch wenn man das als Stück sozusagen nur sehen würde, würde ich mich auch nicht trauen, das irgendwie zu beschreiben oder so. Also wobei die natürlich schon ziemlich akkurat und koordiniert sich bewegen, ne? Also
ja, das schon, gar keine Frage. Aber wie gesagt, wenn du das dir jetzt eine Stunde am Stück ansiehst, bin ich mir nicht sicher, ob du das so spannend findest dann irgendwann. Oder ob sich das dann auch irgendwann verliert in repetitiven Bewegungen, weißt du?
Ja, ja. So, auf jeden Fall kommt Sarah jetzt dazu.
Ja. Klemperer hält das immer noch alles im Auge.
Mhm. Aber ich glaube, ihm ist das alles nicht geheuer, ne? Also.
Ja. Also sagen wir es mal so, er ist ja so langsam, glaube ich, also er weiß ja, dass da offensichtlich Dinge passieren, die nicht passieren sollten und verweigert sich ja aktuell noch der übernatürlichen Erklärung. Mhm. Das ist natürlich auch so ein Bild, was
so Da Vinci-mäßig, ne?
Nee, ich dachte jetzt eher so an Hindu-Gottheiten.
Ah, ja, auch gute Idee, ja. Ja, man sieht so ein bisschen, dass sie irgendwie so, dass Sarah so gesteuert wird irgendwie.
Ja, dass sie auch nicht unbedingt jede Bewegung freiwillig macht. Mhm. Ja.
Also, ich muss sagen, also, was du eben so auch schon so meintest, also für mich ist jetzt schon alles immer nur das Gleiche.
Ja, ja, sag ich ja. So, ne? Also, das ist halt, ja, ja. Und du musst ja jetzt bedenken, wir sehen ja jetzt die geschnitten, also die Fassung mit Schnitten und allem. Ja,
genau. Also, ne? Nicht das Stück als Ganzes.
Genau. Ne? Also, ne, und auch nicht das, wo du die ganze Zeit auf einem Platz sitzt und nur den einen Ausschnitt siehst. Das ist halt schon ein Unterschied, ob du das mit Schnitten siehst oder ob du das von einer Stelle starr siehst. Das macht auch schon viel aus. Interessant aber, dass sie das jetzt als Ausbruch von einem Publikum framen, was sie mit ihr machen, ne? Sie hätten es ja auch so lassen können, dass sie da irgendwo unten stirbt, aber stattdessen haben sie ja wieder zurückgeholt und lassen das hier durchführen. Da haben wir wieder den Bruch. Aber jetzt ist er nicht offen. Jetzt haben sie den Bruch erstmal wieder zusammengedrückt. Glaube ich.
Aber die haben doch jetzt, haben sie die Show jetzt abgebrochen oder wie ist es?
Ja, klar. Ja, sie haben doch gesagt, lassen sie nichts liegen.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Ja, immer, was willst du machen, wenn eine Tänzerin da mit gebrochenem Bein auf der Bühne liegt, ne?
Ja, das stimmt. Das ist, aber angefangen haben sie auch ohne sie. Das schien ja dann nicht ja, zu stören. So, hier auch dieser Schneefall hier auch irgendwie diesem, ja, Shutter-mäßigen, dieses, ja, ne? Ja, weiß ich auch nicht, warum. Jetzt haben wir hier
jetzt haben wir
Abstammungspass oder was, ne?
Genau, und jetzt hatten wir vor allen Dingen ja auch, hast du sie erkannt? Ne? Ja. Hast du sie erkannt beim ersten Sehen?
Ja, also weil ich ihn natürlich schon geguckt habe, den Film, ne?
Ja, ja. Ja, ja, klar. Ich wusste, nee,
dass dieser Schnitt kommt, also deswegen, ja.
Nee, ich meine beim ersten Gucken halt.
Boah, kann ich nicht erkennen. Doch, also ich hab sie, glaube ich, erkannt, ja, ja. Weil es ist ja schon ein markantes Gesicht, ne?
Ja, ja, das ist richtig. Fand ich aber auch eine gute Idee. Und also Jessica Harper war wohl auch sehr, fand das wohl auch sehr gut und hat da auch sehr viel Spaß dran gehabt, in dem Film aufzutauchen. Ja, auch interessant, ne? Also die reden hier jetzt schon ganz offen, eigentlich ohne dass sie es aussprechen, reden sie hier schon ganz offen über die ganzen übernatürlichen Elemente.
Ja, und vor allem auch, dass Susie Teil dessen ist, ne?
Ja.
Weil das, was Sarah passiert ist, wird ja jetzt Susie angelastet.
Ja, auch schön, ne? Sind sich so sicher, dass das Schlimmste schon vorüber ist. Hm.
Das hat so ein bisschen Parallelen zu dem, ich sag mal, Totenbett von ihrer Mutter, ne?
Aha.
Da wurden ja auch so diese Hände so genommen, ne? Nur jetzt ist Susie, die da liegt, ja. Aber sie ist jetzt nicht im Sterben oder so?
Ja, vielleicht ist Susie, die Person Susie, ja doch schon im Sterben, ne?
Ja, richtig. Also wir haben ja vorhin auch schon mal kurz gesagt und gefragt, ob manche Sachen, die parallel passieren, zu scheinen, gar nicht parallel passieren, ne? Also
Ja, und sie nimmt ihr jetzt ja die Träume weg, oder verhindert, dass sie jetzt diese Träume kriegt heute Nacht.
Ja, genau, ja. So, jetzt haben wir hier den, was war das, Akt 7, ne?
Den 6 war es, glaube ich. Suspiri 6 sind es doch nur. Ne? Genau. Ja, heute Nacht. Und ich muss sagen, also der alte Film war ja jetzt schon vorbei, ne? Wenn ich auf die Uhr gucke.
Ja.
Der ist zwar extrem sperrig und bietet auch gar nicht so viel Optisches, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, der ist trotzdem relativ kurzweilig.
Ja, also das könnte ich verstehen, ja. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der so,
sag ich mal, also der zieht sich nicht.
Nee, genau, das würde ich auch nicht sagen. Das würde es nicht treffen.
Und der fühlt sich jetzt auch am Ende nicht unbedingt wie fast 2,5 Stunden an. Also als ich ihn mir jetzt vorgestern angeschaut habe, nochmal zur Vorbereitung, habe ich mir so gedacht, Mensch, das hat sich jetzt nicht so angefühlt. Nee. Das hätten auch 2 Stunden nur sein können.
Ja, würde ich auch sagen, aber ich weiß auch nicht, langweilig ist auch nicht richtig das Wort, ne? Ja, ja, schwierig, ja. Ich komme einfach nicht dahinter. Hm? Steht da voll auf dem Schlauch.
Ja gut, du kannst mit dir, also du findest keinen Zugang, so muss ich sagen.
Genau, richtig, ja, ich finde keinen Zugang. Ja.
Aber es heißt ja dann schon was, wenn du nicht das Gefühl hast, dass sich dass der Film Längen, also hat der Film Längen für dich? So muss ich ja fragen dann.
Nee.
Ist das ja auch schon ein gewisses Qualitätsmerkmal, wenn, obwohl du ja keinen Zugang zu diesem Film findest und er ja audiovisuell nichts Ablenkendes bietet. Du trotzdem nicht das Gefühl hast, dass er Längen hat, obwohl er ja eben fast 2,5 Stunden geht. Also das finde ich, Qualitätsmerkmal.
Ja, wobei ich halt auch da nicht genau weiß, ob das einfach an meiner Aufmerksamkeit und auch an den Sehgewohnheiten liegt, dass ich natürlich auch mit Filmen versuche umzugehen, die auch, sag ich mal, in der Erzählung länger sind. Ne? Das kann natürlich
trotzdem, wenn er Längen hätte, hätte er Längen für dich. Ne? Ob du da jetzt drauf achtest, also im Gegenteil, dann wird dir das ja noch mehr auffallen, wenn du das Gefühl hast, der Länge. Auch interessant, dass er jetzt hier
die Sachen entsorgt. Also auch den Haken, ne? Den Haken haben wir extra auch.
Ja.
Und guck mal, siehst du da hinten in der Wand diese komische Hand?
Wo?
Die da so.
Da, ich sehe es also, da, diese Wackelhand da quasi. Diese
Wackelhand, also warum so ein. Also, furchtbar, ne? Also jetzt als Deko auch.
Ja, gut. Ist aber auf jeden Fall was einem auffällt dann, ne?
Ja, eben. Ich meine, uns ist es ja auch aufgefallen, ne? So, was feiern die jetzt eigentlich? Die Premiere?
Die Premiere. Oder? Ja, was heißt sie gescheitert? Sie haben doch die Verräterin ausschalten können. Ist doch gut. Aber auch schön, ne? Wie die beiden an den Tischenden sitzen, ne?
Ja, es wirkt auch so ein bisschen wie, als würde Susie jetzt in den Kreis aufgenommen. Sie hätte ja auch die Chance, auch eine der Hexen zu werden.
Ja, aber wir wissen ja schon, dass sie eigentlich viel mehr ist. In Anführung, ne? Ja, und jetzt haben wir hier den richtigen großen Auftritt von Jennifer Harper. Ich muss auch sagen, ich finde das auch eine schöne Geste, dass sie ihr eine Möglichkeit geben, in der kleinen Rolle nochmal aufzutauchen. Und sie holt auch, finde ich, viel raus aus der Rolle, die sie, ist ja wirklich nur eine kleine Rolle, die sie hat. Mhm. Ich finde, sie holt da auch, und im Prinzip die, der größte Teil der Rolle besteht ja daraus, dass sie jetzt erzählt, was jetzt nach dem Krieg passiert ist. Mhm. Aber ich finde, sie holt da einiges raus aus der Rolle, obwohl die nur so klein ist und nicht wirklich viel zum Arbeiten hat eigentlich, wenn man ehrlich ist. Mhm. Jetzt erfahren wir auch, dass sie in Theresienstadt gewesen sein soll. Mhm. Aber ich glaube, wir erfahren ja später, dass das die, dass das jetzt nicht die, das gute Ende war, was sie in Wirklichkeit erlebt hat. Mhm. Wenn ich mich recht, oder? Mhm, später erzählen, sie Klemperer doch, dass sie nicht aus Theresienstadt rausgekommen ist. Meine ich. Ich finde es ja auch schön, dass er das, dieses alte Hörgerät die ganze Zeit trägt.
Ja,
und so.
Ja. Mhm.
Ich finde, das gibt auch sehr viel zu dieser Rolle zu.
Mhm. Mhm. Eigentlich, es wirkt so ein bisschen, als hätte es auch damals schon neuere Hörgeräte gegeben, ne?
Ja, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das wirklich so wäre.
Nee, das weiß ich auch nicht, ne? Aber es könnte so sein.
Und das ist natürlich auch schon interessant, ist ein interessanter Hinweis, dass das vielleicht nicht wirklich passiert gerade.
Ja, weil die einfach so dran vorbeigehen.
Durch
ne?
die Passkontrolle durch diese, gehen,
durch die
ja.
Passkontrolle, ja. So zusammen. Und wir haben das ja vorhin auch am Anfang gesehen, dass man immer einzeln durch diese Kontrolle gehen musste. Ne? Wir haben das ja gesehen, wie diese Tür vor den nächsten Personen immer wieder zugemacht wurde. Das heißt, das wurde uns ja sogar auch schon gezeigt.
Mhm.
So, hier haben wir natürlich jetzt auch wieder roten Wein. Also, wenn wir mal überlegen, was wir so auch im ersten Film gesehen haben, ne, da spielte dieser rote Wein ja auch eine Rolle. Also, da wurde ja auch davon gesprochen, dass das helfen würde, ne, die roten Blutkörperchen irgendwie zu bilden.
Ja, ja.
Das hat das der Arzt behauptet.
Es ist schön, dieses Blickduell zwischen den beiden am Tischende, ne?
Mhm, ja.
Oder an den Tischenden. Irgendwie wirken ihre Haare in diesen Einstellungen ein bisschen länger, als sie vorhin waren, aber ich glaube, das wirkt nur so.
Hast du auch diesen Eindruck gehabt, dass das so ein bisschen ist wie dieses Duell, so wer sich als erstes regt ungefähr oder bewegt? Wer als erstes sozusagen...
Ja, ja, dieses, ich meine, irgendwie diese ist es Spannung das ja sogar.
Ja, genau, das ist es, ne? Also diese Spannung hat man gespürt, ne?
Ja.
Auch hier nieder mit Honecker, kann man hier schön lesen.
Irgendwas mit KZ war dahinter KZ auch.
Auch darunter, ja. Gucken wir nochmal hoch zu Tanz. Hm? Ja, und jetzt...
Jetzt sieht er, dass... irgendwas nicht mit rechten Dingen zuging und jetzt...
Ja,
machen Sie das natürlich nicht gerade subtil? Mhm. Ja, und wir sehen, dass Sie es offensichtlich sich wiedergeholt haben. Den Haken.
Ja, es kommt wieder zurück. Ja, hier sind wir diesen Spinnenraum, sag ich mal, da wo Sarah ja auch durch ist.
Ja, und ich finde auch diese Dialoge ganz interessant, die jetzt kommen, ne? So, also wo sie jetzt hier, da geht's ja auch dann jetzt um Geschlechterverhältnisse und um männliche Schuld. Ne? Mhm. Und auch, ist ja auch interessant, ne, wenn Frauen dir die Wahrheit sagen, sagst du ihnen, sie haben Wahnvorstellungen. Das ist ja durchaus, das ist ja durchaus ein virulentes Thema. Jetzt sehen wir, wie sie da alleine langläuft. Sie ist auch eine völlig andere Protagonistin als die Susie im Original, wenn man jetzt mal ehrlich ist, oder?
Ja, stimmt, ja.
Also sie wirkt viel weniger passiv. Gut, wie gesagt, am Ende wissen wir ja, dass sie sowieso nicht so passiv sein konnte. Das ist auch schön, ne?
Ja, okay, das Licht wabert jetzt diese Wendeltreppe wieder runter, ja, ne?
Jetzt die Frage, ist das ein Licht oder ist das der Geist von etwas?
Ja, keine Ahnung. Ja. Hm?
Ja, jetzt kommen wir so langsam in Argento auf. Aber jetzt sind wir ja auch an der Stelle, wo die reale Welt keine Rolle mehr spielt hier. Mhm. Deswegen darf man jetzt auch den vollen Argento rauslassen. Das ist natürlich auch ein Auftritt. Mhm. So, und wir sehen Helena Marcos das erste Mal.
Ja, und jetzt, meinem Unverständnis dreht es jetzt vollkommen ab.
Ja, so, wir sehen sie auch wieder. Ne? Mhm. Also ich sag mal so, offenkundig geht es hier ja, ist die Magie hier ja auch mehr durch Ekstase zu erreichen. Deswegen haben wir ja diese Arten von dem, was hier passiert. Mhm. So, und wir haben offenkundig auch Opferungen. Ne? Also die Mädchen werden ja zum Teil auch geopfert. Mhm. Und das ist natürlich auch schön, ne, dass er schreit, er ist... Dass er schreit, er ist unschuldig, weil er das offenkundig als Strafe wahrnimmt für sich.
Ja, aber vielleicht ist da, also wir haben doch, oder du hast doch auch im ersten Film von dieser Vergangenheit und dem Nationalsozialismus.
Ja, klar. Das ist natürlich hier ein ganz anderes Thema, weil es hier natürlich deutlich näher an die Realität herangerückt ist und das NS-Thema ja hier auch tatsächlich verarbeitet wird, ein Stück und wir aber auch gleichzeitig eben die aktuellen Verbrechen der RAF sehen. Ja. Und durch die Mauer ja durchaus auch an Verbrechen zum Beispiel der DDR-Regierung erinnert werden.
Jetzt haben wir auch irgendwie so ein Mönchsgesang oder so, ne?
Ja. Ja, und wir sehen jetzt ja auch hier die dritte Rolle von Tilda Swinton, die ja auch die Helena Marcos spielt. Die in diesem Film deutlich weniger würdevoll ist, sag ich jetzt mal, als im Originalfilm. Eigentlich, wenn ich so überlege, erstaunlich, dass Tilda Swinton gar keine Darstellernominierung irgendwo bekommen hat, dafür, dass sie eben diese drei Rollen spielt auch, ne?
Ja.
Findest du nicht? Also ich meine, das sind ja wirklich drei sehr unterschiedliche Rollen. Vor allen Dingen eine mit einem anderen.
Und vor allem auch so, dass man sie halt nicht erkennt, ne?
Ja, und auch mit unterschiedlichem Geschlecht ja sogar am Ende.
Ja.
Und dreimal, und jetzt hier vor allen Dingen ja auch alle drei in derselben Szene. Was ich sagen muss, was auch tatsächlich gut gelöst, also wir sehen es ja tatsächlich, wenn man mal auf die Schnitte achtet, sind die ja tatsächlich nie zu sehen, alle drei. Aber das finde ich ist gut gelöst, weil es wirkt jetzt nicht unbeholfen, der Schnitt oder so.
Nö.
Na. Auch Flasche, keine Belanglosigkeit, keine Kunst.
Ja.
So, und sie merkt schon, dass irgendwas nicht stimmt, nicht so wie geplant läuft.
Mhm. Von Helena Markus hat auch so Mini-Hände da irgendwie an den Armen oder so dran, ne?
Ja, irgendwas, also, ja, keine Ahnung, was das sein soll jetzt.
Ja.
Ja, da siehst du, sie schreit schon Stopp und wird jetzt enthauptet.
Mhm.
Naja, nicht ganz.
Ja, so angesägt, ne? Ja. Irgendwie. Ja. Spritzt sehr viel Blut.
Na gut, wenn du da durchsägst, glaube ich, spritzt da auch viel Blut raus. Das ja. ist ja dann die, das ist ja die, das müsste ja schon die Vene fürs Hirn sein, ja.
Auch. Jetzt haben wir diesen Rückschnitt in wieder das Totenbett von Susis Mutter.
Jetzt haben wir wieder das Mutterthema, ne? Du musst vergessen, welche Frau dich geboren hat.
Jetzt haben wir den Schnitt auf diesen Hof.
Ja. Und jetzt geht's in die Farben über. Und hast du gesehen, die Schatten vor dem Gesicht? Da jetzt, ne? Diese Kralle.
Ja.
Ne? Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, ob diese Farbveränderungen auch in-Universe sind. Oder ob die nur was darstellen sollen. So.
Tja.
Ja, das ist Klemperer, ne, gewesen gerade.
Ja, ja, genau. Ja,
so, jetzt sehen wir die Mutter Superiorum, die jetzt hier tatsächlich vorbeikommt. Und wir sehen, dass Helena Markus offensichtlich nicht die Mutter Superiorum war. Also ich finde das eigentlich, also es ist tatsächlich ein interessanter Twist, dass der Hexenzirkel, also sie beendet den Hexenzirkel ja quasi auf ihre eigene Art, auf so eine verkehrte, ne? Also während bei Argento das Gute gewonnen hat, ist hier ja der Twist, dass das Böse sich an seinen, an denjenigen recht, die es benutzt haben, sozusagen. Nee, nicht, ja. nicht benutzt haben, die es
am Leben gehalten haben?
Nee. Ach, was ist ein deutsches Wort für impersonating?
Ach so, Inkarnation irgendwie, oder?
Nee, auch nicht.
Personifikation?
Das wäre ja das Richtige. Ich meine, die Identität quasi vorgespielt haben.
Ach so, haben. Ja.
Weil sie ist es ja nicht. Sie ist ja Helena Markus ist ja nicht die Mutter Superiorum, die sie im Original war. Das ist ja das Ding.
Ja.
Und hier ist ja eben Susi von Anfang an die Mutter Superiorum gewesen. Ne?
Ja. Genau.
Ja, und jetzt bringt sie offenkundig alle um, die für Helena Markus gestimmt haben, für die Betrügerin. So, jetzt haben wir das Wort. Für die Betrügerin.
Ah, okay.
Ja, ja, ja. Die ja eben nicht die Mutter Superiorum war.
Ja, verstehe. Okay, jetzt werden die alle gerichtet hier.
Genau. Man wundert sich, man hat das Gefühl, die hat man alle gar nicht gesehen, die da jetzt zu sehen sind.
Ja, genau. Und die sind auch so ein bisschen so wie bei so einem Festnahmevideo, ne? Sind die da so vor die Wand gestellt?
Ja. Ja, auch schön, wie sie hier an ihr Herz greift und das jetzt öffnet. Mhm, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, da haben wir auch dieses Licht und die Schreie im Hintergrund wieder.
Ja, das finde ich auch ein schönes Bild hier, wie sie hier ihre Brust aufreißt.
Ja.
Das klingt auch wieder so komisch, jetzt aus dem Kontext gerissen. aber ja, es ist...
Wie gesagt, es ist halt für mich irgendwie...
Der hat dich jetzt verloren, ne? Zu dem Zeitpunkt
schon. Ja, hier schon. Ist sowieso Ende. Also fing er eben schon an. Also wie gesagt, der Zugang fehlt. Ich krieg's nicht...
Ja, also das Ding ist halt, Susie ist von Anfang an die Mutter, die offenkundig sich selbst irgendwie jemanden gesucht. Deswegen ist sie ja von Anfang an nach Berlin... Ne, schon als kleines Kind und deswegen...
Ja, genau, und deswegen hatte sie ja auch schon diese Zeichnung, ne, in dem Atlas, ja, ne,
und genau, so und ist auch vielleicht deswegen bei der religiösen genau, Familie ja. in Ungnade gefallen.
Ja.
Und, ne, und deswegen hat sie vielleicht auch die Frau ermordet, also die, wie heißt es, Olga war es, glaube ich, ne, ermordet ja. und alles, ne. Ja. Also ich finde, das passt schon. Deswegen ist sie ja, eben auch eine ganz andere Figur als im Original.
Man könnte jetzt, also ich könnte natürlich jetzt auch auf Biegen und Brechen für mich versuchen zu erklären, ja gut, es geht um Identität und Selbstständigkeit, wie auch immer, und sich das Loslösen von der eigenen Familie und Mutter, wie auch immer, und Identität und so weiter, aber irgendwie bleibt das für mich, hier sehen wir auch nochmal schön so diese Gedärme oder was das sind, da, ja. die da am Boden liegen.
Wobei, die könnten auch von der vorherigen... Opferung sein, bevor sie ja, da
genau,
reinkam.
So, genau, diese Kordeln oder irgendwas, ja. ne?
Ja, das ist natürlich ganz interessant, dass diese Kostüme im Prinzip auch so ein bisschen Foreshadowing sind für dieses Gedärme rausreißen.
Ja, ja. So, jetzt hören wir noch dieses aus dem Offenen. Ja? Das ist wunderschön. Das ist
wunderschön.
Ja. So, jetzt haben wir ja auch irgendwie so ja. dieses ja, Strobo-ähnliche.
Ja.
Also was halt auch irgendwie, es sieht halt auch irgendwie aus wie, ja, mit Windows Movie Maker gemacht, so ein bisschen. Es tut mir ein bisschen leid, ne? Also ich habe halt einfach keinen richtigen...
Auch schön, dass jetzt plötzlich die Farben enden. Peng.
Ja, genau. Also ich komme einfach nicht dahinter, also...
Ja gut, ich glaube, man muss schon auch berücksichtigen, dass das wirklich ein, man kann das natürlich noch eine Ecke größer aufziehen mit dieser ganzen Identitätsfrage, wenn man bedenkt, wo und wann der Film spielt, ne?
Ja, natürlich, klar, du kannst ja, auch sagen, also, so, ich, warum, also dieser Generationenkonflikt ist ja in der Zeit generell auch noch mal viel heftiger, ne?
Ja. Natürlich, ja.
das verstehe ich schon. So, jetzt wird
Klemperer.
Der Klemperer rausgebracht und der ist wirklich benommen, ne?
Ja.
So, kriegt noch die Brille aufgesetzt. So, und die Lehrerin hat ja auch noch, ich glaube, so rote Flecken im Gesicht ja. so, oder am ja. Mund.
Also, wenn man jetzt die Szene kontextlos sehen würde, würde man ja fast glauben, der wird irgendwie jetzt, der ist gerade besoffen und wird jetzt da rausgeführt, weil er besoffen ist.
Genau, ja. Genau, sie singt ihm auch dieses Schlaflied vor, ne, auch mit schön mit dieser Textzeile, ne, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Ja. So. Ja, was ja. So, ist auch ganz interessant, das ist natürlich keine realistische Darstellung der Situation an der Mauer, weil da wäre natürlich nicht alles zappenduster gewesen, sondern da wären natürlich alles voller Scheinwerfer gewesen, ja. So, und da haben wir den Epilog mit der geschnittenen Birne. Und jetzt scheinen alle Albträume zu haben wieder.
Ja, und auch alle irgendwie so einen Schnitt im Gesicht, ne?
Ja.
Oder alle? Weiß ich gar nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ist auch schön, das hier, Live in our hearts. Ja, jetzt haben wir da auch wieder das Bild. Ich glaube, das ist sogar ganz am Anfang kaputt gegangen, ne, beim Umstoßen.
Kann sein,
ja. Sieht nämlich so aus, als hätte es so einen kleinen Sprung.
Mhm. Da hat er jetzt auch das Blut im Gesicht.
Mhm.
So, und er erkennt, dass er gescheitert ist, würde ich sagen, oder?
Ja. Das hat so ein bisschen jetzt ja. So die Wirkung nach so einer durchzechten Nacht irgendwie, dass sich dann morgens alle wieder so treffen und dann weitermachen.
Ja, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Rausch, ne? Madame Blanc hat die Kompanie verlassen.
Mhm. Ja, okay.
Gut, ja, blieb ihr wohl nichts anderes übrig, ne?
Mhm. Da hängt sie auch noch.
Ja.
Kann auch noch ein bisschen gucken, ne?
Ja. Das ist natürlich auch schön.
Ja, wie geht's jetzt weiter?
Seid tapfer, meine Damen. Seid tapfer. Das ist natürlich auch interessant, weil der Zirkel weiß ja überhaupt nicht, in welche Richtung es jetzt geht. Die sind ja auch, möchte man jetzt sagen, die haben ja, genau, von Anke. Was soll ich sagen? Dieser Hexenzirkel hat ja auch seine komplette Welt auf den Kopf gestellt gekriegt, weil die gingen ja bisher davon aus, dass Helena Marcos schon irgendwie die Anführerin ist und Mutter Superiorum.
Mhm. Mhm.
Und dass sie das jetzt nicht war, das ist natürlich schon. Und vor allen Dingen, sie jetzt wissen, dass die echte Mutter Superiorum jetzt unter ihnen weilt, das setzt natürlich auch unter einem Druck aus, weil die natürlich jetzt auch ihre Loyalität viel stärker beweisen müssen, weil die haben ja jetzt gesehen, was passiert, wenn man das nicht macht. Ja. Auch schön. Ja. Das, ich weiß nicht, wollen wir sie überhaupt noch Susi nennen? Das.
Ja. Können wir für mich gerne tun. Wir haben auf jeden Fall die Birnen.
Ja.
Oder die halbe Birne, ne? Das sind ja zwei, also zwei Viertel Birnen. Susi entschuldigt sich jetzt, ne, beim Doktor dafür, was die Töchter ihm angetan haben.
Ja. Jetzt haben wir die Wahrheit.
Das wussten wir ja schon, ne? Dass sie in Theresienstadt war.
Ja.
Ja, der Oberhauptmann Burger hat 1943 dann alle in die Kälte geschickt, ne?
Ja. Auch schön erzählt, so, ne? Wir wollen jetzt wissen, wie es ausgeht, auch.
Wobei wir eigentlich auch wissen, was die Wahrheit ist, ne?
Ist das so? Ja, gut, wir wollen ja trotzdem wissen, was passiert.
Natürlich, aber dass Anke Meyer tot ist, das ist eigentlich das, ne?
Ja, ja. Das kann man natürlich auch überlegen, ist das jetzt ein freundlicher Akt?
Ah.
Oder ist das jetzt nochmal eine Qual?
Ja. Ja, oder halt eben die, wer weiß, sie könnte ihm ja auch sonst was erzählen, einfach nur damit er abschließen kann, ne?
Ja, das ist ja die Frage, ne? Ist das jetzt ein freundlicher Akt, dass er abschließen kann, dass er jetzt weiß, was mit ihr passiert ist? Mhm. Oder ist das jetzt eine Qual, weil er hat ja die schönere Geschichte schon gehört, dass sie ihm jetzt eben das traurige Ende erzählt.
Ja.
Ja, da haben wir es jetzt. So, und jetzt löscht sie sein Gedächtnis. Also an den Hexenzirkel. Da kann man natürlich jetzt wieder drüber streiten, ob das tatsächlich nicht sogar wirklich eine Belohnung von ihr ist.
So, der Doktor hat einen Anfall jetzt dann im Bett. Er beruhigt sich.
Offenkundig hat die Haushälterin auch schon längst wieder vergessen, dass da eine junge Frau war. Ist auch ein sehr harter Schnitt, ne? Weil ich glaube, so sehr hat die Sonne im ganzen Film nicht geschehen.
Bislang. So, wir sehen jetzt da so einen Zug langfahren.
Ja, wir sind auch, wobei wir sind jetzt natürlich auch in einer anderen Jahreszeit, ne? Muss man dazu sagen. Wir sind ja nicht mehr jetzt im Winter. Oder im Herbst, Winter.
Ja, wir sind hier wieder an diesem Kleingarten. Also es ist auch eine andere Zeit, ne?
Denn ja, genau, ja, sie hat ja ein Handy, ja.
Genau, ja, wir haben auch eben den Zug gesehen, der anders aussieht, ne?
Ja, wobei man das da noch nicht so wahrgenommen hat, ne?
Genau, richtig, ja. Also man sah schon so, dass diese Halterung von der Oberleitung anders ist. Ne?
Und jetzt aber wir sehen, dass das Herz noch immer da ist.
Genau, die Ecke von dieser Laube ist noch da. Hm. Und da ist noch A und J zu erkennen. Und das ist, glaube ich, irgendwann mal nachgezeichnet worden irgendwie, ne?
Ja.
Wirkt so ein bisschen wie, oder ist es einfach angelaufen?
Ja, ja, kann man natürlich auch immer noch so interpretieren, ne? Die Wunden der Vergangenheit sind auch noch da und.
Ja, irgendwie so. Ne? Ja. Und jetzt haben wir wieder dieses flächige Bild mit dieser Ockerfarbe wie ganz am Anfang. Ne?
Ja, jetzt kommen ja auch die Credits gleich.
Ja. Dakota Johnson.
Ja. Ich bleibe dabei, das finde ich wirkt bildnerisch 30er. Eher 20er.
20er, sogar. Ja, das hat sogar, ja.
Da ist er, Lutz Ebersdorf.
Okay, Lutz Ebersdorf.
Angela Winkler. Ja, da würde ich sagen, das war tatsächlich Suspiria von Luca Guadagnino. Ich gebe dir mal die ersten Abschlussworte.
Ja, gerne. Also, ich hatte es ja schon öfter erwähnt, das gilt im Prinzip für beide Filme, aber für diesen hier noch mal ein bisschen mehr. Ich finde einfach den Zugang nicht. Also, Es fällt mir total schwer, irgendwie da einzusteigen. Und was man jetzt, sag ich mal, vielleicht bei dieser 2018er Verfilmung vielleicht hervorheben kann, ist, dass es natürlich klassischer geschnitten ist. Ne? Also die Schnitte sind nicht so so fragmentarisch wie bei dem ersten Film. Was mir jetzt hier auch bei der 18er Verfilmung sehr gut gefällt, ist einmal eigentlich die Zeit und das Setting. Ne? Also es gefällt mir sehr gut, dass das da in diesem geteilten Berlin spielt und wir auch die aktuellen politischen Ereignisse so im Hintergrund immer mit verfolgen. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Es passt da auch diese dieser visuelle Eindruck passt da sehr gut rein in die Zeit. Aber wenn ich das jetzt auch mal zurückverweise auf die Bilder von dem ersten Film, finde ich die dort auch deutlich stärker. Und auch, weil wir damals ja die überarbeitete Blu-ray, also die neu abgetastete Blu-ray geschaut haben, wirkte das natürlich nochmal viel, viel mächtiger als jetzt hier dieser Film. Aber das soll es erstmal auch von mir, von meiner Seite aus sein. Markus, wie
ja,
so dein Fazit?
Also ich finde die Idee grundsätzlich, ein Remake von Suspiria zu machen, ist schon eine mutige Idee, weil eigentlich kann man nur scheitern. Entweder ist er visuell deutlich unterlegen, und das ist der ja auch, machen wir uns nichts vor, ne? Und also die Tatsache, dass hier so viel auf andere Bilder zurückgegriffen wurde, die es schon gibt, so viel, dass er sogar Klagen eben, oder eine Klage eingereicht wurde, zeugt ja auch dafür, dass man offenkundig den Stoff nicht anders bebildern konnte, oder nicht eigenständig bebildern konnte. Aber gleichzeitig funktioniert es auch, weil man eben so radikal wirklich bis auf die ganz, ganz nackten Grundkomponenten alles an dem Film verändert hat. Susi ist eine andere Figur. Eigentlich sind alle Figuren an, ne? Das ist ja keine Figur 1:1 wie die Figuren aus dem Argento-Film. Es ist das andere Setting. Es ist eine andere Tanzart, es ist eine andere Organisation, wo die sind. Das Ende ist ein komplett, wir haben ein Twist-Ende ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein Twist, ne? Was, dass Susi die Mutter ist. Wir haben eine komplett andere Figur noch mit Klemperer drin, die es überhaupt nicht gibt. Wir haben dieses Schuld- und Sühne-Thema mit vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Wir haben Mutter-Themen, wir haben generell Frauen, die stärker auch als Frauen behandelt werden, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass das Originalskript des Originals ja, hatte ich ja auch erzählt, ne, das sollten ja eigentlich Kinder, also Mädchen sein, keine jungen Frauen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das thematisch einfach nicht deswegen dabei ist im Originalfilm. Ja, also es ist, er geht komplett andere Wege und das muss er, glaube ich, auch um nicht komplett, da guckt, er ist auch auf Kodak gedreht worden, um nicht komplett, ist auch schön, dass wir hier so eine kleine Post-Credit-Szene noch haben, um nicht komplett gegen den Argento-Film verlieren zu können, muss er diese radikal anderen Wege gehen. Und das macht er eigentlich über weite Strecken ganz ordentlich. Aber ich würde auch sagen, der Argento-Film, also beide Filme erreichen durchaus meinen Kopf, auch der Argento-Film, aber nur der Argento-Film erreicht auch mein Herz. Und der halt nicht. Deswegen würde ich auch, gefällt mir, mag ich den Argento-Film auch lieber, muss aber trotzdem sagen, dass ich den ein sehr gelungenes Remake finde, grundsätzlich.
Okay, ja. Schön.
Ja.
Ja, nee, super, Markus. Dann vielen Dank auch für dein Feedback noch zum Schluss.
Ja.
Dann würde ich sagen, ne, das war's mit I Went to Films für dieses Mal wieder. Wir sind der Audiokommentar zum Film und ja, wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.